Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
Eine neue Woche, eine neue Folge GOAT, der Sport-Podcast. Wir sind bestimmt bei Woche 15 sind wir inzwischen angekommen, wenn ich richtig nachzähle. Es war ein anstrengender Tag bis jetzt, es war eine anstrengende Woche für mich bis jetzt. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt den Abend entspannt ausklingen lassen kann mit keinem Geringeren als dir, Felix. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Jona. 15 Folgen. Ich habe gerade überlegt, als du das aufgezählt hast. Also ich habe 13 gezählt, aber ich sehe auch gerade im Skript, wir haben auf jeden Fall mal 15 Skripts vorbereitet gehabt, je nachdem, ob wir auch wirklich alle genutzt haben. Hätte ich nie erwartet, dass wir so konstant tatsächlich Leistung bringen. Das ist, glaube ich, keiner von uns wirklich gewohnt. Und vor allem andere sind es auch vor allem nicht von uns gewohnt, dass da wirklich mal was kommt, auch mit einer gewissen Langfristigkeit. Aber freut mich wie immer, dass wir jetzt hier sitzen. Haben uns auch gerade ja schon Gedanken gemacht, wie wir das jetzt noch angehen. Die 15. Folge
Gedanken
wird wahrscheinlich eher so eine spontane Folge, ja. Waren jetzt, wie der Jonas schon sagt, anstrengende Tage, du bist umgezogen, ich bin sowieso verstrahlt wie eh und je, also von daher quatschen wir einfach mal drauf los, oder?
Ja, genau, heute wird mal die Improvisationstechnik ein bisschen geschult, das kann man sicherlich auch für zukünftige Episoden gut gebrauchen, wenn man das heute mal ein bisschen übt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde aber trotzdem kurz am Anfang beim unserem altbekannten Muster bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du jetzt mitbekommen hast mit deinem Drumherum von der Sportwelt, aber vielleicht hast du doch einfach nur, dass man einen Anhaltspunkt hat für die heutige Episode, doch ein Sportmoment, eine Kleinigkeit, sei es ein schnelles Treppensteigen oder eben doch irgendein Fernsehmoment, der dich in der letzten Woche besonders berührt oder in einer anderen Form, die es angetan hat.
Ich habe zwei Sachen. Ich würde die auch beide nehmen, weil die eine Sache ist eine Kleinigkeit und die andere Sache ist insofern eine Kleinigkeit, dass wir da nachher bestimmt noch drüber reden. Zum einen ist FIFA 22 endlich rausgekommen. Das heißt, ich kann meine Abende alleine in Karlsruhe wieder sinnvoll nutzen und mein Ultimate-Team weiter aufbauen. Das ist immer irgendwie für mich eine ganz gute Abwechslung, um mal abzuschalten nach der Uni. Das heißt, neue FIFA-Saison, das ist immer eine Freude, immer gut. Der andere Sportmoment diese Woche, den ich hatte, der war gestern Abend. Da habe ich abends mich hingesetzt und nochmal die Champions League angemacht. Und dann hat ja tatsächlich der Verein, über den wir uns so lustig gemacht haben, in unserer Preview auf die Champions League, Sheriff Tiraspol, gegen Real Madrid gewonnen. Wirklich auch mit einem Tor, was man mal so schießen kann zum 2-1. Das war wirklich nochmal so ein kleines Fußballwunder. Viel Dramatik, viel Emotion. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight, ein Sport-Highlight der Woche. Aber ich denke, da reden wir ja nachher bestimmt auch nochmal ausführlicher drüber im Champions League-Teil.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Wumms auch gesehen und das verblüffte Gesicht von David Alaba konnte das Spiel aber leider jetzt nicht in voller Länge oder auch nicht wirklich live verfolgen. Ganz kurz zu FIFA 22, weißt du, was ich da gehört habe? Und zwar, da wird ja immer dieses Ranking-System eingeführt und anscheinend, so wie ich es jetzt verstanden habe, aus verschiedensten Quellen auch, machen die EA-Entwickler tatsächlich da absichtlich Fehler rein, damit sich dann die betroffenen Spieler darüber beschweren auf ihren Instagram oder generell auf ihren Social Media Accounts und somit das Spiel quasi indirekt weiter promoten, ohne dass sie dafür Geld bekommen. Also da war so ein gängiges Beispiel, irgendwie ein Antonio Rüdiger, der bei aller Liebe jetzt nicht, glaube ich, von uns beiden nicht wirklich der Lieblingsinnenverteidiger ist. Da sehen wir andere ganz weit vorne, aber trotzdem er läuft oder ist letzte Saison irgendwie diesen Geschwindigkeitsrekord gelaufen der Premier League für einen Verteidiger, sogar schneller als Walker gewesen. Zweitschnellster nach Walker, so rum, und hat trotzdem von FIFA ein schlechteres Rating bekommen, was die Schnelligkeit angeht, als unser alter Genosse, der Pepe, der irgendwo in der portugiesischen Liga versäuert, der 38 Jahre alt ist und bei aller Liebe nie über die Schnelligkeit gekommen ist. Das war immer der Part von Sergio Ramos in dieser altbekannten Real Madrid-Defensive. Und trotzdem, genau, und Rüdiger beschwert sich natürlich dann offenkundig darüber, sagt, was soll er machen, damit EA ihm da ein besseres Rating gibt. Und EA antwortet noch hämisch drauf, irgendwie, ja, machen Rennen gegen Pepe, gewinn das und schick uns das Video. Also alles drumherum, ganz lustige Geschichte, aber das fand ich ganz interessant. Also das ist eigentlich ja nicht blöd im Nachhinein, wenn man jetzt so darüber spricht und es sich mal durch den Kopf gehen lässt, aber war mir nie geläufig. Ich meine, ich bin jetzt auch kein FIFA-Spieler, aber ja, wollte ich mal so in den Raum werfen.
Inwieweit das Absicht ist, das finde ich immer schwierig zu unterstellen, dass die Ratings manchmal komisch sind. Das kann man, denke ich, unterschreiben. Das kann auch jeder FIFA-Spieler bestätigen. Ich glaube, wenn wir gerade beim Tempo sind, ein Jadon Sancho hat auch ein Tempo von 80 oder 81, was ja auch ein Witz ist eigentlich, wer den mal hat Fußballspielen sehen. Ich denke, es ist, denke ich, auch kein dankbarer Job, so Ratings zu machen, weil das Problem, in Anführungszeichen, sage ich mal, ist ja, die Ratings müssen ja nicht nur die Leistung des einzelnen Spielers bestätigen, sondern sie müssen ja auch im Gesamtbild stimmen. Also es kann ja nicht sein, dass ein Antonio Rüdiger auf einmal im Spiel besser ist als ein Virgil van Dijk. Und ich denke, das spielt vielleicht auch bei den Rankings, bei den Ratings so ein bisschen mit rein, dass man halt sagt, okay, klar, Rüdiger ist schnell, aber er kann sich halt im Spiel nicht besser spielen als der beste Innenverteidiger der Welt, dass vielleicht da auch Abstriche gemacht werden. Nichtsdestotrotz könnte ich mir gut vorstellen, dass da sicherlich auch vieles so ein bisschen mit Absicht vergessen wird, nennen wir es mal so, weil man eben ganz genau weiß, jeder neue FIFA-Teil ist ja in der Sportwelt, gerade auch unter den Profifußballern, immer ein großes Gesprächsthema. Und natürlich kriegt man dadurch Traffic aufs Spiel und nochmal mehr Publicity und so ein bisschen kostenlose Werbung.
Also einfach diese Ausbalanciertheit innerhalb des Spiels stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor, was du jetzt gemeint hast. Van Dijk muss im Endeffekt eben besser spielbar sein als Rüdiger oder genau, eben eine andere Fähigkeit haben. Er hört sich jetzt blöd an, aber am Ende des Tages ist ja FIFA auch nur ein Gaming-Spiel, wo man ja, okay, man spricht ja immer von Skills im Bereich des Fußballs, aber wo am Ende des Tages eben wahrscheinlich auch viel übers Tempo gespielt wird und da entsprechend dann wahrscheinlich auch die größeren Einschnitte sind, wie du schon
ja,
sagst.
Ja, und ich sag mal so, das Spiel würde ja auch, ich nehme jetzt mal ein offensives Beispiel, weil das, glaube ich, leichter nachzuvollziehen ist, aber das Spiel würde ja auch keinen Spaß machen, wenn sich ein Messi nicht besser anfühlen würde als ein Vincenzo Grifo. Das macht ja auch so ein bisschen den besonderen Reiz aus.
Ich weiß ja nicht. Der Vincenzo, der hat ein paar gute Buden gemacht jetzt bei Freiburg.
Ja,
da werden wir auch noch gleich drüber reden, was da noch an dem Spieltag alles ging.
Das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Es muss einfach. Das ist ja so ein bisschen der Reiz. Man versucht da ja so ein bisschen das, was man selber nie geschafft hat, auf dem Fußballplatz zumindest virtuell nachzuleben. Und dadurch braucht man ja auch so ein bisschen die Abstufungen. Trotzdem kann ich es definitiv nachvollziehen, wenn man sagt, hey, ich bin der schnellste Verteidiger der Premier League. Wieso ist mein Tempo so schlecht? Das ist definitiv unglücklich gelöst von den Entwicklern.
Ja, wir hatten jetzt ja gerade von Vincenzo Grifo, der ja, wie wahrscheinlich jeder zumindest Fußball- und Bundesliga-Fan weiß, momentan beim SC Freiburg unter Vertrag steht. Und tatsächlich wäre beinahe der SC Freiburg mein persönliches Highlight der Woche gewesen. Die hatten sich ja jetzt am Wochenende von ihrer ehemaligen Wirkungsstätte verabschiedet, vom Dreisamen Stadion, mit einem sehr, sehr schönen und auch wirklich sehr, sehr starken Heimsieg nochmal gegen den FC Augsburg bei ausverkauftem Stadion. Auch wirklich sehr, sehr schön zu sehen. 14.500 Leute waren live dabei, als eben die Elf von Christian Streich da gewonnen hat. Dann kam aber tatsächlich noch was am Sonntag, was mich quasi noch mehr beeindruckt hat, was mich noch mehr mitgenommen hat. Ich weiß nicht, du bist normalerweise ja bei so Sportarten wie Eishockey, Football etc. doch ein Stück weit besser informiert als ich. Aber tatsächlich bin ich langsam aber sicher in den Formel-1-Sport reingewachsen. Ja, das hat natürlich auch durch mein Umfeld jetzt zu tun, dass mich da auch sehr stark beeinflusst, jetzt auch bei meiner sowohl Film- als auch Sportauswahl, aber der Formel-1-Sport, der hat es mir wirklich angetan. Unabhängig, da sollte man jetzt auch mal kurzer sagen, unabhängig natürlich von der Prämisse, dass das jetzt wirklich zukünftig natürlich auch alles anders gehandhabt werden muss. Stichwort Klimaschutz, Stichwort
erneuerbare Energien. Ja, wir müssen uns jetzt auch nicht verzetteln. Formel 1
da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, ich weiß, es muss aber trotzdem manchmal gesagt werden, weil das ist ja teilweise schon für manche ein negativ behafteter Begriff, diese Formel 1. Ist aber, wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall eine schöne Reise, die man eigentlich jedes Wochenende da mitmacht, rund um das Training, dann eben das Qualifying, was ich dann am Ende des Tages auch eher Pierre Cook und natürlich dann später das Rennen. Und eben dieses Qualifying und das Rennen, das war, die waren bombastisch. Wir waren hier der Grand Prix in Sochi, also Russland. Die Ausstellung, also Qualifying, war unheimlich, sagen wir mal, unheimlich merkwürdig. Wir hatten einen Lando Norris im McLaren auf 1, also schon mal sehr, sehr ungewöhnlich, dass da kein Mercedes- oder Red Bull-Pilot ganz vorne in der Pole-Position am Sonntag startet. Dann hatten wir auf der 2 Sainz Junior, einen Ferrari-Fahrer, und auf 3 hatten wir den George Russell, also ein von Williams ein Fahrer, der in einem Auto fährt, das quasi nicht zu vergleichen ist mit der Konkurrenz, also was da vorne mitfährt. Und das war eben diese Prämisse für diesen Rennsonntag. Und Lando Norris konnte tatsächlich auch seinen ersten Platz sehr, sehr lange halten. Ich glaube, bis zur 50. Runde. Und dann kam eben sein Patzer. Und zwar ging dann eben der Regen los in Sochi. Das sind die Fahrer eigentlich gewohnt. Da ist eigentlich ständig schlechtes Wetter auf der Rennstrecke. Und Lando Norris ist zu spät gewechselt auf den Fall oder zu spät gewechselt auf den richtigen Reifen, auf die Intermediates, also auf die Reifen, die du anziehst, wenn entsprechend das Wetter ein bisschen schlechter ist, wenn es anfängt zu regnen. Bei Starkregen gibt es dann nochmal andere Reifen, aber er ist zu spät gewechselt und dann ist er entsprechend in der einen Kurve, ich glaube Kurve 7, die etwas schärfer war, ist er dann rausgefahren. Also nicht in die Bande, aber trotzdem eben von der Strecke und wurde dann von Hamilton anschließend überholt und auch von vielen anderen noch. Und am Ende des Tages hatten wir dann einen betrüppelten Lando Norris, der dann auch noch herzzerbrechende Instagram-Nachrichten und Posts geschaltet hat und eben einen verdienten, aber trotzdem eben mit so einem leichten Beigeschmack 100. Grand Prix-Sieg von Lewis Hamilton, was natürlich, also bei aller Liebe, das ist natürlich ein wahnsinniges Achievement für alle, die vielleicht noch in anderen Zeiten leben, also ein Michael Schumacher, der ja auch ein fantastischer Fahrer war. Er hatte 74 Grand Prix-Siege, also er ist jetzt deutlich hinter Lewis Hamilton, auf Platz 2 aber immer noch. Und das war aber dieses Konstrukt, dieser Formel-1-Tag war einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ich kann es jedem nur empfehlen und ans Herz legen, schaltet mal rein. Jona, du bestimmt dann auch nächsten oder übernächsten Sonntag auch mal wieder am Start, wenn dann der Grand Prix mal wieder auch im RTL übertragen wird.
Ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir so ein bisschen das Problem diese Saison, dass es ja vor allem bei Sky gezeigt wird. Sky habe ich leider nicht, deshalb da immer so ein bisschen schwierig, das Rennen an sich zu verfolgen. Highlights schaue ich trotzdem sehr gerne. Was du auch erzählt hast jetzt von diesem Wochenende in Sochi immer einfach ein super spannendes Rennen, wie du es angesprochen hast schon. Dadurch einfach, dass wir viele Wetterwechsel auch drin haben, dass da viel, was ist die richtige Strategie, wann gehe ich auf welchen Reifen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist immer jemand wie Lando Norris fährt ein super Rennen und am Ende, selbst wenn er ein fast perfektes Rennen fährt, ist sein Wagen halt einfach nicht gut genug, als dass er sich so einen kleinen Fehler leisten könnte. Und das ist so ein bisschen das, was mich an der Formel 1 zunehmend stört, dass im Endeffekt ist es Mercedes, Mercedes, Mercedes und dann kann irgendjemand mithalten. Dieses Jahr haben wir mit Verstappen und Red Bull endlich mal wieder so ein bisschen einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Trotzdem, ich fände persönlich einfach so einen Titel-3-Kampf, einen Titel-2-Kampf oder einfach, wenn ein Lando Norris eine realistische Chance hat, so ein Rennen dann auch zu gewinnen, viel besser, weil wenn wir ehrlich sind, jeder hat nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Und selbst in der 50. Runde hat man vielleicht gedacht, oh, es wäre cool für ihn, aber so richtig davon ausgegangen, so geht es mir zumindest, geht man ja doch nicht, dass er am Ende das Rennen holt.
Also tatsächlich muss ich aber sagen, also Lando Norris hätte das Rennen gewonnen, wäre nicht rausgefahren. Und was war der große Knackpunkt? Ich habe es ja schon angeteasert, vielleicht können wir da doch vielleicht noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und zwar in der 48. Runde hat es angefangen zu regnen und Hamilton wurde ausdrücklich von seiner Box reingeholt. Und Hamilton und Mercedes, die sind halt seit Jahren vielleicht schon über, ja, jetzt ein Jahrzehnt auf jeden Fall, einfach eine Gewinn-Kombo und da vertraut jeder jeden. Und wenn die Box sagt, Hamilton oder Lewis, komm rein, es fängt an zu regnen, wir haben es ja auf dem Regenradar, versuch es einfach, deine einzige Chance in dem Moment war auch tatsächlich, also erster Platz war eigentlich, also da hätte Lando Norris wirklich einen groben Fehler machen müssen, dass Hamilton nochmal an ihm vorbeifährt, der war 24 Sekunden hinten dran, also das ist eine ordentliche Time für ein Formel 1 Rennen. Auf jeden Fall wurde Hamilton reingeholt und Lando Norris wurde eben gefragt und Lando Norris, man hat halt diesen Call auch noch gehört, no. Also er geht nicht rein. Und dann ist er noch 2 Runden eben bei diesem Regen gefahren. Und dass er überhaupt über diese Slips, also durch diese Slips gefahren ist und nicht in die Bande gecrashed ist, das war schon eigentlich der Wahnsinn an der ganzen Geschichte. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie die Kommentatoren rund um auch Ralf Schumacher gesagt haben, oh Gott, das sieht nicht gut aus und wie gut er das noch rettet. Und in der 50. wollte er dann auch tatsächlich in die Box, aber davor hat er eben dann diesen kleinen, ich sage nicht Unfall, aber eben diesen kleinen Ausrutscher gehabt, der ihn natürlich dann seine 30, 40 Sekunden gekostet hat.
Aber denkst du nicht, dass er mit einem anderen Auto vielleicht auch schon reingegangen wäre? Weil so glaube ich das nämlich. Ich glaube in dem Moment, er weiß, es mag sein, dass er diese 24 Sekunden hat, aber ich glaube in dem Moment weiß er einfach, der Mercedes ist so viel stärker als mein Williams, ich kann es mir gar nicht leisten. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was er im Cockpit hat. Ich meine, er fährt in so einer Saison, wenn es gut läuft, fährt er einmal auf Position 1 mit der Chance, das Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, mit einem anderen Auto sagt er vielleicht auch, okay, ich komme in die Box, lass uns das versuchen, wir haben ein gleiches Level, gleiche Voraussetzungen, machen wir so. Ich glaube aber in dem Moment ist einfach der Druck, dieses Rennen gewinnen zu wollen und das Wissen, hey, mein Auto ist wesentlich schlechter, vielleicht auch der Grund dafür, dass er sich dann eben zu dieser Fehlentscheidung bewegt, hinreißen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Also der McLaren ist dem Mercedes auf jeden Fall unterlegen, wobei wir auch hier von Sochi sprechen, einer Strecke, die wirklich extremst schwer ist zu fahren, auch mit einem schnelleren Auto. Viele Kurven, viele scharfe Kurven, wenig Überholmöglichkeiten. Wir hatten ja auch jemanden im Feld, den ich jetzt auch noch gar nicht lobend erwähnt habe, der aber auf jeden Fall sein Lob noch erhalten muss. Max Verstappen, 20. Position gestartet, hatte noch einen Motorwechsel. Man darf nur 3 in der Saison haben. Er hat jetzt den 4., das heißt, er musste vom letzten Platz starten, hat sich dann zur Hälfte des Rennens schon an Vettel, der auf Startplatz 11 gestartet ist, auf Startplatz 12 dann, beziehungsweise als 12. dann ins Ziel gerast ist, hat er sich da schon durchgesetzt, also war sehr schnell sehr weit vorne, ist dann aber ein bisschen hängen geblieben an den Kollegen Alonso und auch Ricardo, die sich sehr, sehr stark da auch noch behaupten konnten gegen den Red Bull, der eben auf diesen Passagen in Sochi doch nicht diesen Geschwindigkeitsvorteil hat, wie man es eben erwartet. Und tatsächlich, du hast es ja auch schon gesagt, Red Bull mit dem Auto ist wirklich an Mercedes dran, ist vielleicht sogar schon jetzt an Mercedes vorbeigezogen. Red Bull macht wirklich sehr, sehr viel für dieses Auto im Zusammenhang halt mit Honda, die ja den Motor stellen. Also man muss schon sagen, die Strecke, wie gesagt, Norris hätte laut jedem Experten hätte Norris gewonnen ohne groben Fahrfehler, also er hätte auch nochmal einen leichten Fahrfehler machen können, hätte er trotzdem noch gewinnen können, auch wenn er den Boxenstopp gemacht hätte, hat er jetzt am Ende des Tages nicht. Hamilton hat ihn gemacht mit der ganzen Erfahrung, die er hat, mit dem Zusammenhalt mit seinem Team, hat er da keine Sekunde gezögert und ist jetzt halt zu seinem 100. Triumph gefahren und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte und wir wissen aber auch, dass Lando Norris mit seinen jungen, ich glaube jetzt 22, 23 Jahren auch immer noch in der Position ist, wenn er dann auch mal ein Cockpit bei Red Bull oder sich sogar bei Mercedes ergattern kann in naher Zukunft, dass er dann da auch wirklich mehrfacher Grand Prix-Sieger auf jeden Fall werden kann.
Die andere Frage, die ich jetzt noch an dich hätte, du scheinst ja diese Saison zumindest ein bisschen mehr im Formel-1-Game zu sein als ich. Lando Norris fährt ja für McLaren. McLaren über die letzten Saisons wirklich konstant eine Steigerung, kann man sagen. Sie sind immer besser geworden. Jetzt auch wieder ein super Ergebnis mit Ricardo auf 4. Lando Norris haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Glaubst du, dass McLaren vielleicht die Chance hat, die Lücke zu schließen? Du hast jetzt eben gesagt, okay, Lando Norris wechselt zu Red Bull oder Mercedes. Glaubst du, das ist nötig? Oder denkst du, er könnte auch sozusagen das Gesicht von einem neuen McLaren werden, was jetzt ja schon die Nummer 3 der Teamwertung ist und vielleicht in den kommenden Jahren noch weiter aufschließen kann?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil am Ende des Tages hängen ja auch die ganzen Rennteams irgendwo miteinander zusammen. Also zum Beispiel McLaren und Williams und ich glaube auch noch Alpine, aber McLaren, Williams und noch ein Rennstall. Mir fällt da jetzt gerade nicht ein. Die sind ja auch mit Mercedes eng verbunden. Also kriegen auch zum Beispiel die ehemaligen oder die verbrauchten Motoren für die eigene Konstruktion. Die Konstrukteure sind untereinander verbunden. Es ist auch ein Konzern. Also Williams hat auch oder beziehungsweise Mercedes hat große Anteile am Williams-Team. Das ist ja für die quasi auch so ein bisschen das Rookie-Team. Also das ist super schwer, da jetzt explizit auszumachen. Wenn McLaren stark wird, wird dann nicht automatisch auch Mercedes stark. Also hängt es nicht so ein bisschen symbiosemäßig miteinander zusammen. Am Ende des Tages ist halt die Formel 1 wie jedes andere Sportgeschäft auch ein Geldgeschäft. Und wir haben es jetzt auch kennen, oder ich habe es jetzt auch gesehen und ich habe mich da auch echt richtig eingelesen, zum Beispiel mit den Cockpits. Die werden ja auch verteilt, tatsächlich nicht nur nach Können der Fahrer, sondern man muss auch sagen, wenn man ganz ehrlich ist, zum Beispiel ein Mazepin oder auch ein Lance Stroll, der ja bei Aston Martin an den Start geht, da sind einfach auch mega reiche Familien, Elternteile, Großelternteile hinten dran, die quasi dich da auch mit einkaufen.
Wobei das ja vor allem bei den kleineren Teams ist. Ich würde mal behaupten, ein Mercedes-Cockpit hat wenig mit den Großeltern zu tun.
Ja, naja, nicht unbedingt, aber es zeigt halt, dass das eben ein Geldgeschäft irgendwie ist, ein Milliardengeschäft. Zum Beispiel jetzt der letzte Alfa Romeo Startplatz, das letzte Cockpit für die Saison 2022, wurde jetzt quasi, ich will es jetzt nicht verschäbeln heißen, aber für 40 Millionen schon mal inoffiziell angedeutet, abgegeben an Yu Kushi, der in der zweiten Formel 1 super Fahrer ist, der eben auch schon längere Zeit jetzt bei der Formel 2 fährt, aber der eben die Konkurrenz auch darüber ausgestochen hat, dass er eben diese 40 Millionen von seinen Eltern als Mitgift mitbekommt. So, für kleinere Teams eindeutig schon, wenn da 40 Millionen schon so wichtig sind, dass man wirklich eine dieser zwei Fahrerposten abgibt, dann musst du dir vorstellen, ist es bei Mercedes oder McLaren nochmal in anderen Dimensionen auch nicht anders. Also die schauen dann schon, naja, wer bringt eben das meiste Geld ein, wer hat vielleicht die meisten Follower.
Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Ich glaube nicht, dass Mercedes darauf angewiesen ist, dass Hamilton Geld mitbringt. Ich glaube,
Hamilton wurde durchfinanziert von einem Fonds, aber bei Hamilton hat man auch gesagt, der wäre eins von einer Million Talenten.
Ja, aber das meine ich. Ich glaube nicht, dass die, ich rede jetzt wirklich nur von den großen zwei, vielleicht den großen drei Rennstellen. Also Mercedes, Ferrari, Red Bull kann man sich drüber streiten, ich glaube nicht.
Ja, Ferrari ist aber genauso. Ferrari ist Charles Leclerc Großgeld, Sainz Großgeld. Also das muss man auch sagen,
die haben Leclerc, auch sehr, sehr viel Geld damit. Leclerc ist ja in meinen Augen nach Talent eingestellt.
Ja, das kann man natürlich, aber du musst dir ja vorstellen, die Reihe, also
nein, aber
vielleicht Hamilton weiß nicht ganz
okay,
genau,
vielleicht, aber die vielleicht, reichen vielleicht sage ich
Familien
formuliere ich mein Problem nochmal detaillierter. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, einen Lance Stroll oder so auf eine Stufe mit einem Hamilton zu stellen, weil natürlich ist bei Hamilton oder Leclerc bestimmt auch Geld hinten dran, da gebe ich dir ja recht, aber so hart es klingt, Lance Stroll ist nur wegen dem Geld in der Formel 1 und ich glaube, Hamilton und Leclerc sind wesentlich bessere Fahrer als Stroll.
Ja gut, ja, natürlich, die sind schon bessere Fahrer, aber niemand hätte das vorher wissen können, weil am Ende des Tages müssen sie sich ja auf der Strecke beweisen. Genauso wie ein Schumacher sich ja auch erst auf der Strecke beweisen musste bei Renault, um dann entsprechend irgendwann bei Ferrari zu landen. Ja. Und klar, die haben den Schumacher dann genommen, weil er eben dieses große Talent war, weil er das Standing hatte. Aber am Ende des Tages bin ich trotzdem der festen Überzeugung, dass es schon darum geht, wo sehen sie das meiste Geld. Und am Ende des Tages ist es halt so, wenn sie sehen, Hamilton ist einer von einer Million, der entsprechend dann die großen Siege einheimsen wird, dann nehmen die den auch nur auf, weil er am Ende des Tages, die wollen dem ja nichts okay. Gutes tun per se, sondern er bringt denen dann das große Geld ein, weil er jeden Grand Prix gewinnt.
Jetzt verstehe ich, was du meinst.
Das meinte ich vorhin. Also ich meinte nicht, dass prinzipiell, also es geht halt immer irgendwo um das Geld, ob das Geld jetzt von den Familien kommt, wie bei den kleineren, so wie ich es jetzt kurz dargestellt habe, oder ob es eben dann über dieses Talent kommt, wie bei jetzt den größeren, weil es dann da eben so wahrscheinlich sogar noch, ja, am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie viel dann die wirklich dann davon profitieren, wenn Hamilton da ein Grand Prix gewinnt, wie viel Geld die da bekommen, aber es ist auf jeden Fall deutlich nachhaltiger, sagen wir es mal so, wenn du einen super Fahrer hast, der dir da ständig das quasi dich auf großer Bühne vertritt.
Nee, da bin ich 100% bei dir, auf jeden Fall.
Ja, aber naja, nochmal ganz kurz zurück. Also McLaren, da bin ich jetzt auch noch nicht also so weit vorgedrungen, dass ich jetzt sagen könnte, naja, McLaren ist imstande, in den nächsten Jahren in irgendeiner Form noch konkurrenzfähiger zu werden, als sie jetzt schon sind. Aber ich denke mal, dass eben doch alle Teams auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und wie du schon sagst, Hamilton ist halt auch ein exzellenter Fahrer und er holt halt auch wirklich alles aus diesem Mercedes raus. Ich denke, das darf man auch nicht vergessen, dass das jetzt nicht, es ist das Auto, aber es ist diese Kombination. Ich denke mal, wenn da jemand anderes hinten dran sitzen würde, hinter dem Steuer, dann hätten wir nicht diese Dominanz, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren hatten. Also das muss man auch kurz den anderen Fahrern auch so ein bisschen und auch den anderen Konstrukteurteams auch so ein bisschen ab- oder anerkennen, dass sie mit dem Besten der Besten, wahrscheinlich dem Besten aller Zeiten, mit konkurrieren müssen und dementsprechend halt manchmal aussehen, als ob sie ja in zwei verschiedenen Ligen fahren, obwohl es eigentlich ja super schwierig ist.
Ja, es ist, man sieht, du hast Ahnung. Wir sind jetzt sehr, sehr tief in die Formel 1 reingegangen, um das Ganze vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen leichter werden zu lassen. Vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Du bist jetzt ja ausgewiesener Formel 1-Experte dieses Podcastes. Hast du schon ein Lieblingsteam, einen Lieblingsfahrer, wo du sagst, okay, diese Saison bisher, der hat mich wirklich überrascht, der hat mich wirklich gecatcht?
Also ich bin ein großer Fan von Valtteri Bottas, einfach weil ich ihn, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich sehe in ihm auch einen sehr, sehr starken Fahrer, der in einer anderen Zeit mit einem anderen Team vielleicht auch einen Weltmeister hätte werden können, der immer sehr, sehr gute Leistung bringt, sich auch sehr, sehr häufig einfach im Dienst von Hamilton und von Mercedes gestellt hat und in meinen Augen stets auch etwas unter seinen Möglichkeiten fährt, weil er eben so einen Ticken die Handbremse ziehen muss, weil wenn er dann mal in diesen Infight gehen würde mit Hamilton, wie zum Beispiel Nico Rosberg damals gemacht hat, der ja 2-3 Saisons lang wirklich mit Hamilton am Limit gefahren ist zusammen, dann würde er entsprechend diese klar definierte Riege so ein bisschen zerstören. Und ich fühle einfach so ein bisschen mit diesem Charakter mit und ich freue mich, dass er ja nächstes Jahr auch bei Alfa Romeo nochmal an den Start geht. Dort wird er auf jeden Fall nicht um die, sagen wir mal, ums Podest mitkämpfen, aber sicherlich um die Punkte. Da bin ich gespannt, wie er sich dann schlägt in dem schon deutlich schlechteren Auto. Aber für mich ist das auf jeden Fall so ein Fahrertyp, der mir sehr, sehr, sehr gefällt, einfach von seiner Art her, auch wie er sich gibt in den Interviews, sehr bodenständig, macht einfach auch Spaß, dem zuzuschauen. Und ich erinnere mich auch noch vor 2-3 Rennen in Monza war das, da hat ja, ja genau, in Monza, da wurde ihm gesagt, Valtteri, fahr bitte nicht mehr die schnellste Rennrunde, also mach etwas langsamer, weil sie gesehen haben, er ist zu schnell, er ist schneller als Hamilton in der Runde. Und wenn du die schnellste Rennrunde fährst und unter den Top 10 landest, bekommst du einen Zusatzpunkt, genau. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, macht er nicht. Das, also manchmal muss man auch mal loslassen, dann ist er tatsächlich die schnellste Runde noch gefahren, so eine Runde, zwei Runden vor Schluss und quasi noch mal so ein kleiner Stich gegen Mercedes, die ja dann auch im Zuge dessen auch sein Cockpit aufgelöst haben in der Zeit. Und andersrum hat dann aber Hamilton, und das muss ich jetzt natürlich auch noch erwähnen, als dann aber in der allerletzten Runde nochmal auf den Trockenreifen weiche Mische, also auf den schnellsten Reifen, die es gibt, ist er nochmal einen Ticken schneller gefahren. Ich glaube sogar zwei Ticken, könnte man sogar sagen. Also deutlich dann hat er den nochmal eins reingedrückt, aber es war einfach herrlich anzusehen. Man merkt halt, er hat auch so seinen eigenen Charakter, aber den kann er auch gut quasi hinten anstellen. Und das ist einfach in meinen Augen in so einer Formel 1, wo wir einen Mazepin haben, wo wir einen Lance Stroll haben, die beide fahren wie die größten Säue, muss man wirklich so sagen, auch gegen die eigenen Teammates da Sachen bringen, die eigentlich so nicht gehen, ist es natürlich schön zu sehen, dass es gerade bei den Besten der Besten doch klappt. Warum nicht bei den kleineren Teams?
Ja, das war auf jeden Fall, finde ich, nochmal ein super Abschluss zum Formel-1-Thema. Valtteri Bottas ist auch ein Fahrer, den ich sehr mag. Den werde ich mir jetzt aber natürlich die nächsten Rennen nochmal genauer angucken, nach deiner Einschätzung. Du hast vorhin noch was gesagt. Das hat mich noch auf was gebracht, was ich total vergessen hatte. Und das muss ich jetzt im Sportmoment der Woche auch noch unterbringen, weil das war wirklich was mich, dagegen sind meine ersten beiden Sportmomente nichts, weil das hat mich wirklich beeindruckt am Wochenende. Und zwar hast du ja angesprochen vorhin Eishockey, NFL, und um die NFL soll es jetzt gehen. Und zwar war da das Spiel Baltimore Ravens gegen Detroit Lions. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und es steht 3 Sekunden vor Schluss, 17-16 für die Detroit Lions. Baltimore hat im Spielzug vorher nochmal einen Pass versucht, ist nicht angekommen und steht jetzt vor der Entscheidung, okay, was machen sie? Geben sie kampflos auf oder werfen sie eine Hail Mary, also einen ganz, ganz langen Pass in die Endzone auf gut Glück oder versuchen sie nochmal ein Field Goal zu schießen. Das Field Goal wäre aus 66 Yards und wäre damit das längste Field Goal der NFL-Geschichte. 66 Yards, um das einzuordnen, sind etwa 60 Meter ungefähr. Sie haben sich dann wirklich dafür entschieden, das Field Goal zu schießen. Man muss dazu sagen, sie haben mit Justin Tucker wohl auch einen der Top-3-Kicker. Manche, es ist immer so eine kleine Glaubensgeschichte, für viele auch der beste Kicker der ganzen NFL. Der tritt eben 3 Sekunden vor Schluss zum Game-Winning-Field-Goal an. 3 Sekunden auf der Uhr und macht ihn tatsächlich auch. Der Ball fliegt, er dobst auf die Querlatte. Da sieht man dann schon, wie die Lions-Fans anfangen zu jubeln. Ah, er hat nicht getroffen, ist zu kurz. Und dann springt der Ball aber hoch und doch noch rein ins Field-Goal. Und auf einmal alle Lions-Fans traurig und die Baltimore-Fans eskalieren. Tucker macht das längste Field-Goal der NFL-Geschichte. Die Baltimore Ravens gewinnen dann 19-17. Also schaut euch das auf jeden Fall auch nochmal, wenn ihr das irgendwie habt, auf YouTube oder so oder in den Highlights an. Wirklich historischer NFL-Moment, an Spannung kaum zu überbieten, was da passiert ist. Das war auf jeden Fall nochmal ein Sportmoment, den ich euch oder dir, Felix, nicht vorenthalten wollte.
Und auf wen hattest du gesetzt vor dem Spiel?
Baltimore.
Ah, okay, dann ist ja alles gut. Ja. Da hast du ja noch, da hast du ja nur Last Minute hoffentlich nicht Cash-Out gemacht, sondern hast dein Geld nochmal schön dupliziert oder sogar quadriziert. Nochmal kurz zur NFL vielleicht, was ganz Aktuelles, was brandaktuelles, was vielleicht auch ganz interessant ist. Unterschreibt Richard Sherman jetzt bei den Tampa Bays. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Tampa Bays hatten ja großes Verletzungspech mit ihren... hat ein großes Pech mit ihren Cornerbacks. Die haben sich sehr schnell verletzt. Ich weiß noch, ein Spiel habe ich sogar verfolgt. Da wurde er sogar also mit einer Trage vom Platz getragen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher der dreien es war. Auf jeden Fall hat sich jetzt Tampa Bay kurzfristig mit Richard Sherman verstärkt, der ja auch schon bei den San Francisco 49ers gespielt hat, 2014 mit den Seahawks den Super Bowl gewinnen konnte. Also wirklich jemand, wenn er verletzungsfrei ist, dann kann er zumindest einem Team, auch einem super Team wie den Tampa Bay Buccaneers auch noch helfen. Ist zumindest meine Meinung, du darfst da auch gleich noch was dazu sagen. Und was ich natürlich immer ganz interessant finde, auch Sherman ist so ein Typ wie auch schon Antonio Brown, den ja auch Tampa Bay letztes Jahr rekrutiert hatte, so ein kleiner Skandalprofi, kann man ja schon sagen. Er hat jetzt steht vor Gericht tatsächlich wegen irgendwie irgendwelchen, also nicht Kavaliersdelikten, sondern schon irgendwie, ich glaube, versuchter Raub und auch Misshandlung oder so, also wirklich was Schwerwiegendem. Und trotzdem haben sich die Bucks dazu entschieden, ihn jetzt entsprechend für diese Saison zu verpflichten. Also er bekommt einen Jahresvertrag und natürlich, und da wird es mich natürlich auch für deine Meinung interessieren, ist mal wieder ein gewisser Name im Spiel, eine gewisse Person, die auch schon bei Antonio Brown so ein bisschen vermittelt hat, und zwar Tom Brady. Was macht Tom Brady, dass er diese Skandalprofis zu den Bucks lotst und dann auch noch schafft, dass die, ich will jetzt nicht sagen, überschwinglich Leistung bringen, aber dass sie eben entsprechend dieses Skandal als Profi wieder streichen, unabhängig natürlich, dass das natürlich behaftet bleibt, dass sie entsprechend das und das schon gemacht haben, aber irgendwie schafft das doch, dass sie Manieren zeigen, oder wie siehst du das?
Ja, also die ganze Situation sehr interessant. Tampa Bay, wie du sagst, mit Jamal Dean und Sean Murphy Bunting, 2 Starting Cornerbacks verloren, ist bitter. Du hast jetzt angesprochen, Tom Brady vereint so ein bisschen diese, zum einen Skandalprofis, zum anderen möchte ich aber auch sagen, All-Stars. Also es ist ja wirklich so, wenn man sich den Kader von Tampa Bay anschaut, das sind alles Spieler, die schon mal im All-Star-Team standen. Diese Offense mit Brady, mit Gronkowski, mit Leonard Fournette, mit Antonio Brown, mit Mike Evans, jetzt in der Defense Jason Pierre-Paul, dann kommt noch ein Richard Sherman dazu. Es ist so vollgepackt, dieses Team mit Talent. Und für mich, ich weiß nicht, hast du die Michael Jordan-Doku auf Netflix gesehen? Die heißt ja auch ja. The Last Dance. Und ich finde, ja, es hat auch hier was von diesem Last Dance. Es wirkt so ein bisschen so, als würde der Jordan oder beziehungsweise Brady jetzt in dem Fall, der will es halt allen zeigen, will es allen nochmal zeigen, dass er es immer noch kann, und der vereint für diesen letzten Versuch nochmal alte Wegkameraden, teilweise auch wirklich harte Konkurrenten, also ein Antonio Brown, ein Richard Sherman, das waren jahrelang wirklich seine Widersacher, Aber natürlich, auf Englisch sagt man so schön mutual respect, also einfach gegenseitige Anerkennung, gegenseitige Wertschätzung, die da sicherlich immer da war. Und die holt er jetzt alle zusammen nach Tampa. Und was ganz klar ist, Tampa will diesen Titel gewinnen. Tampa will diesen Last Dance haben für alle Beteiligten und sie wollen das Ganze mit dem Titel, jetzt sogar mit dem Double, also zweimal hintereinander abschließen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso diese Skandalprofis in Anführungszeichen auf einmal keine Skandalprofis mehr sind, sondern richtig gute Footballspieler, weil sie mit Brady vermutlich den besten Leader der ganzen NFL haben, der so viel Erfahrung hat, der so viel Mentalität hat und wo die Spieler ganz genau wissen, mit dem Mann können wir den Super Bowl gewinnen. Und wenn Tom Brady dein Quarterback ist, dann hast du immer einen Vorteil. Und ich glaube, sie ordnen sich einfach alle diesem Ziel unter, wollen noch einmal den großen Titel gewinnen. Die Geschichte ist super cool. Also es ist wie ein Kinofilm eigentlich zu Tom Brady's Last Dance. Besser kann man sich's nicht vorstellen. Das heißt, ich bin gespannt. Ich denke, die Bucks haben auch dieses Jahr wieder eine sehr, sehr gute Chance. Man sieht viele Teams in der NFL, die man stark eingeschätzt hat, schwächeln jetzt am Anfang so ein bisschen. Gerade die Kansas City Chiefs, die jetzt auch mit 1-2 in die Saison gestartet sind. Die Buccaneers schätze ich da wirklich als eins der besten Teams ein und jetzt natürlich auch mit der Verpflichtung von Richard Sherman, bei dem ich mir hundertprozentig sicher bin, dass er auf keinen Fall das Niveau vom Ende seiner Zeit in San Francisco spielen wird, sondern er wird wieder All-Star-Niveau wie bei den Seahawks spielen und dann ist es natürlich ein super Cornerback, der, und das muss man ja auch sagen, trotz der Verletzung bei Tampa Bay nicht Corner One spielen wird, sondern der vielleicht den Dreier, vielleicht den Zweier, vielleicht den Vierer-Receiver vom Gegner decken wird, also für sein Niveau, was er erreichen kann, auch vielleicht schwächere Gegenspieler. Das heißt, Sherman, rein footballtechnisch, um das vielleicht abzuschließen, eine super Verpflichtung. Menschlich gesehen, ich weiß zu wenig darüber, um es beurteilen zu können, aber natürlich, wenn jemand wegen solchen Delikten, wie du sie angesprochen hast, vor Gericht steht, dann wird da meistens ja auch irgendwas dran sein und das ist sicherlich schwierig zu bewerten.
Ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil du es auch schon so ein bisschen angesprochen hast mit Jordan und du wolltest ja irgendwie sagen, so der Jordan der NFL, so in die Richtung war schon die Formulierung, aber dann so, das geht ja doch nicht, das hört sich dann so ein bisschen hinten, weil dir hinten hängt auch noch das Brady-Trikot, ja, das wäre ja schon fast schon Gotteslästerung im Hause Podravke, aber vielleicht ein kleines Spiel, ich sage eine Sportart und du sagst quasi den für dich bedeutendsten Sportler, ich sage jetzt bedeutendsten Sportler quasi der GOAT für dich, aber jetzt nur,
darf ich noch eine kurze Frage
ja, zu? Genau, darfst du noch.
Soll es der sozusagen objektive GOAT sein, also der beste Sportler?
Nein,
oder soll es der Spieler subjektiv sein, den ich einfach persönlich subjektiv wirklich cool finde?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel vom, keine Ahnung, wir sprechen vom Football, du warst halt nicht
in der Zeit von Joey Fußball Montana als,
zum Beispiel.
Lass mal und Fußball dann ist halt als Beispiel
den,
nehmen.
Ja, genau,
Fußball. Da habe ich ein gutes Beispiel.
Okay, also ich sage Fußball.
Und jetzt ist meine Frage, das eine wäre für mich Pelé.
Ja.
Das wäre sozusagen, ja. Das andere wäre Lukas Podolski. Weil das einfach so für mich emotional die bedeutendste Fußballfigur ist.
Dann
die
will ich in meinem dir, Leben dann sagen wir es mal so. Dann machen wir eine Runde mit emotionalen und irgendwann anders frage ich dich mal nach Objektiven und davor so werde ich dich briefen, dann kannst du dich nochmal einlesen
so
und nochmal in dich gehen. Okay, also emotionale Leittiere des Sports. Also fangen wir an. Fußball wissen wir schon, Lukas Podolski.
Lukas Podolski.
Interessant, hast du ein Trikot? Ja. Weißt du jetzt schon, was du zum Geburtstag bekommst?
Ey, ich hoffe es. Lukas Podolski-Trikot, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
Sehr gut, sehr gut. Okay, als nächstes machen wir natürlich unsere Sportart, der Tennissport.
Roger Federer.
Dann machen wir vielleicht mal das Boxen.
Muhammad Ali.
Basketball.
Jordan.
Darts,
Gary Anderson,
ja.
The Flying Scotsman,
ja. Okay, machen wir noch zwei interessante. Gut, Football würden wir
glauben. Hier
genau, wollte gerade sagen, das ist gut, bei mir wäre es vielleicht auch Edelman. Das ist so mein
Spirit Animal irgendwie.
Ja? Ja, das ist auch geil. Auch. Ja. Naja, was könnte man noch sagen? Wo kennst du? Gut, Formel 1 waren wir jetzt gerade, vielleicht ist das auch noch ganz interessant. Da gibt es ja auch.
Formel 1, Schumacher. Das, als ich angefangen habe, ich habe jeden Sonntag Formel 1 geguckt mit meinem Papa. Und da war immer Schumacher im Ferrari und dann bin ich auch mit meinem Bobbycar rumgefahren. Das war auch rot und habe getan, als wäre ich Michael Schumacher. Also das ist einfach.
Okay, und zu guter Letzt machen wir noch Golf.
Golf. Tiger Woods wäre natürlich sehr offensichtlich. Ja. Nicht Tiger Woods. Rory McIlroy.
Okay. Also auch eine prominente Wahl, aber vielleicht auch Tiger Woods noch etwas prominenter.
Ja. McIlroy einfach so ein bisschen undersized, aber trotzdem einen unfassbaren Abschlag und auch einfach in Interviews immer sehr sympathisch. Gehe ich mit dem.
Sehr gut. Der aus, ich glaube, Irland, gell? Irländer ist der, oder? Mhm. Mhm. Ja, okay, sehr interessant. Also nächste Folge, bereiten uns vielleicht einen Ticken besser vor, sage ich nochmal ein paar. Ich glaube, das Schwerste war gerade für mich, Sportarten rauszufinden, wo vielleicht nicht so obvious ist, also klar.
Ey, aber es ist auch nicht so einfach, da kriegst du auf einmal Golf an den Kopf geschmissen und musst dir überlegen, was da
Ja, ich muss ja auch immer überlegen, wo kennst du überhaupt einen Namen? So, jetzt kommt Wassererobik, Jonas, Wassererobik.
Also dann sind wir. Wobei man sagen muss, ich kenne schon viele. Also ich kenne ja andere Leute, die werden schwer gescheitert bei manchen Fragen.
Ja, okay. Also, Props an dich. Okay, so viel zu unserem kleinen Exkurs. Das können wir gerne öfter machen. Das ist eigentlich.
Ja, das war eine mega gute Idee dafür, dass das so spontan war. Das könnte man immer machen.
Also,
ja, so ein kleines Quiz in der Mitte. Gefällt mir.
Das Quiz in der Mitte. Ja, wir haben ja jetzt schon geklärt, was dein persönlicher Goat quasi der Sportart Tennis ist. War jetzt für mich auch nicht wirklich sonderbar. Ich meine, Roger Federer ist für viele auch objektiv immer noch der Goat, unabhängig von den Erfolgen der anderen beiden. Wollen wir kurz uns zum Tennissport begeben? Wir haben ja letzte Woche schon ausführlich angekündigt, dieses Event auf Händen gehalten. Laver Cup, schaut es euch an. Hat es sich gelohnt, Jona einzuschalten? Fandest du, hat der Laver Cup unsere Lobeshymnen auch im Nachhinein verdient?
Nein. Also ich muss sagen, das Event an sich ist trotzdem cool, die Stimmung ist trotzdem cool, aber das Ganze geht 14-1 für Team Europe aus. Es war überhaupt keine Spannung, es war ein Klassenunterschied, wenn man es so will. Und natürlich setzen sie sich nachher in der Pressekonferenz alle hin und sagen, hey, aber wir hatten doch knappe Matches. Im Endeffekt, wenn man sich das angeschaut hat und verfolgt hat, so knapp war es dann doch nicht. Also, ja, Team World gewinnt 1-2 Doppel, ist in den Doppeln immer nah dran, aber in den Einzelnen war das so eine klare Sache. Und für mich lebt dieses Event Laver Cup einfach davon, dass es bis zum letzten Tag spannend ist. Das war es nicht. Also, Event trotzdem cool, aber vielleicht muss man in Zukunft mal überlegen, ob die Einteilung in Team Europa und Team Welt so das Richtige ist, weil die besten drei Tennisspieler von Team Europa haben noch nicht mal mitgespielt und es war trotzdem ein Klassenunterschied.
Ja, auf jeden Fall, da gehe ich komplett mit. Es war, wie du schon sagst, auf weite Strecken gesehen einfach ein Event, wo wir teilweise doch gute Matches hatten, aber dann am Ende des Tages eben die Prämisse, dass es in den Matches intern ja noch um was ging, war einfach nicht vorhanden. Normalerweise, wie du schon sagst, lebt es ja davon, dass am dritten Tag, wo dann die drei Punkte vergeben werden, also die Matches deutlich höher geratet sind als eben noch an den Tagen zuvor, es dann auch wirklich darum geht, dass da keiner sich mehr einen Patzer erlauben darf und in den Matches eben noch es hoch hergeht. Ich kann mich daran erinnern, Shapovalov gegen Medvedev, das war ein klassisches oder knackiges 6-4, 6-0. Bei aller Liebe, da kannst du im zweiten Satz auch schon von einer gewissen Arbeitsverweigerung reden. Klar, Shapovalov lacht am Netz noch, Medvedev lacht, Borg lacht und McEnroe beißt sich in den Arsch, weil er denkt, Gott, oh Gott, mit meinen Jungs damals, ich erinnere mich noch an die amerikanische Top 10 mit Jimmy Connors, McEnroe, Agassi und wer da alles rumgeschwirrt hat, damals noch zu den Zeiten, natürlich gut, Connors und McEnroe noch ein kleiner zeitlicher Abstand, das sollte vielleicht erwähnt sein, bevor mir da noch einer hier noch mich irgendwie dünscht, aber am Ende des Tages gab es sogar schon eine Top 10 mit 5 US-amerikanischen Spielern und 7 ausländischen Spielern und genau das sagen wir mal, europäische Äquivalent haben wir jetzt gerade. Wir haben keinen Top-10-Spieler, glaube ich, aus dem europäischen Ausland. Ich glaube, Shapovalov als Zehnter.
Schwartzmann?
Schwartzmann ist,
glaube ich, weiß gar nicht, was da steht.
Ich glaube, der ist
aber auch ja, nicht also, wenn es sind auf keinen Fall viele.
Es ist super schwierig, dann aus so einer Prämisse, aus so einem Konstrukt, aus so einer Ausgangslage dann so ein gescheites oder ein gescheites und vor allem auch eben attraktives und spannendes Matchup herzustellen. Wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass es zu einer Veränderung kommt, weil der Laver Cup ist ja am Ryder Cup oder hängt vom Ryder Cup ab oder wurde ja symbolisch an ihn angelehnt, ja. Und ist am Ende des Tages ja eben das, was er ist, eben Europa gegen World, gegen Ausland. Aber natürlich sollte man sich da überlegen, wie man das vielleicht dann doch etwas spannender macht, ob sie dann Bälle rollen am Ende, wer dann den Gesamtsieg hat oder ob sie vielleicht jonglieren oder
weißt du noch,
Witz oder so.
In aber der U10 oder so, wo man dann noch Staffelläufe und so gemacht hat, ja. Oder mal eine Runde Hockey. Ja,
Staffelläufe. Bring den Kirgis dazu, Staffelläufe zu machen und ich schalte da ein und bin die ganze Zeit gespannt. Naja. Ja, übrigens, Nick Kyrgios hat es auch du hast bestimmt auch mitbekommen, ja. Hat ja auf Instagram schon wieder ganz kryptische Nachrichten abgesendet. Erst hatten die Fans zumindest das Gefühl, auch ich, jetzt hat er irgendwie komplett den Tennissport abgeschworen, dann zwischendurch hat das dann so ein bisschen revidiert und hat gesagt, naja, Laver Cup momentan ist nichts mehr für ihn und jetzt ist er jetzt irgendwie verletzt, jetzt wird er bei den Australian Open aber auch wieder starten, wenn er sich fit genug fühlt, also auch ganz, ganz, ja, sagen wir mal, fast schon unnötige Geschichte, was da teilweise von ihm hausiert wird. Er hat einen schlechten Laver Cup gespielt in meinen Augen, aber einfach auch bedingt dadurch, dass er nicht in Form ist. Oder wie siehst du das?
Ja, also er hat ja gesagt, er hat, glaube ich, eine Knieverletzung. Wenn er die wirklich hat, dann erklärt sich für mich auch, wieso er nicht so performt hat in den letzten Wochen, jetzt auch beim Laver Cup. Nichtsdestotrotz, Kyrgios ja schon immer auch so ein kleines Mentalitätsproblem und es kommt bei ihm immer, leider würde ich fast behaupten, drauf an, wie viel Lust er hat. Wenn er Lust hat, ist er ein unfassbar guter Tennisspieler. Wenn er keine Lust hat, dann kann er auch wirklich schlecht spielen. Ich hoffe einfach, dass er sein Knie auskuriert und vielleicht irgendwann mal die Lust am Tennisspielen findet, weil ich schaue ihm immer gerne zu und es würde mich freuen, wenn man ihn auch noch ein paar Jahre auf der Tour sehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und der Laver Cup liegt oder beziehungsweise ist ja auch im Endeffekt ein Show-Event und da braucht man eigentlich so Leute wie Nick Kyrgios und vielleicht war ich auch ein bisschen zu forsch. Er hat unter seinen Möglichkeiten gespielt, eventuell wegen der Knieverletzung. Schlecht hat er nicht gespielt, aber ich habe das eine Match gegen Tsitsipas gesehen und man muss halt einfach sagen, Tsitsipas hat nicht sein bestes Tennis gespielt und trotzdem locker gewonnen. Und das sollte oder wird hoffentlich auch einen Denkanstoß beim Nick auslösen. Vielleicht wurmt es ihn auch so ein bisschen, dass er da auch aus Ehrgeiz wieder ein bisschen was
trainiert. Was du sagst, ist ja irgendwo auch ein Kompliment für ihn, weil ich denke, wir sind uns da einig, dass ein Kyrgios in Bestform jeden Spieler auf der Welt schlagen kann. Und das muss ja eigentlich auch sein Anspruch sein. Deshalb gegen einen schlecht spielenden Tsitsipas zu verlieren, ist eben nicht dieser Anspruch, an dem wir ihn messen, an dem er sich vielleicht auch selber messen müsste. Deshalb, ja. Schauen wir mal, was er bei den Australian Open macht. Wenn sein Knie wieder fit ist in Australien, in seinem Heimatland, da ist er ja immer besonders motiviert, spielt er eigentlich auch immer sehr gut. Das heißt, da Ende Januar können wir uns auf jeden Fall wieder auf einen elektrisierenden Nick Kyrgios freuen, denke ich.
Na, hoffentlich, dein Wort in Gottes Ohren. Also, wenn der da auch noch erste Runde verliert, dann bange ich wirklich langsam um seine Karriere. Aber jetzt wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen. Ich hoffe aufs Beste, dass er jetzt genügend Zeit hat, um auch vielleicht mal ein bisschen in sich zu kehren und zu überlegen, was er von sich und vom Tennissport noch erwartet. Weil, wie du schon sagst, am Ende entscheidet sich so ein bisschen in seinen Gedanken, ob er der Nick Kyrgios wird, den viele schon vor 2-3 Jahren prognostiziert haben, der auch mal in die Top 10 vorstößt und vielleicht auch mal Gefahr wird für ganz, ganz große, oder ob er eben dann doch eher der, ja, spaßige Nick Kyrgios bleibt, der sich dann doch eher in Modern Warfare und all seinen anderen gestreamten Spielen verwirklicht und den Tennissport überlässt. Naja. Gut, Fußball, wollen wir zum Fußball? Irgendwie bin ich jetzt
ja,
gerade so ein bisschen traurig, weil ich immer jetzt
ja, an den Kyrgios denken
muss, wie er lacht und wie er lächelt und wie er geiles Tennis spielt. Und dann sehe ich den Kyrgios, wie er gegen Tsitsipas verliert, wo ich mir gedacht habe, komm schon, Junge.
Ja, und allein das Bild Kyrgios passt ja so ein bisschen auch zum ganzen Laver Cup. Wir freuen uns mega drauf. Es gehen mit viel Erwartungen, mit viel Vorfreude rein. Jetzt am Ende, als Zeit darum ist, ein bisschen enttäuscht, war irgendwie nicht das Event, was man sich erhofft. Vielleicht als ganz kurzer Abschluss zum Labour Cup nochmal. Es wurde ja schon jetzt von beiden angekündigt auf Instagram. 2022 wird der Labour Cup in London stattfinden, die nächste Ausgabe. Und da wird es zur Reunion von Rafael Nadal und Roger Federer kommen. Die haben angekündigt, dass sie da beide spielen wollen, dass sie da zusammen doppelt spielen wollen, nochmal für die Fans. Und ich denke, das wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight für jeden Tennisfan.
Auf jeden Fall, davon wusste ich noch gar nichts. Jetzt habe ich wieder bessere Stimmung. Danke an der Stelle an dich, Jona.
Bitte, gerne.
Jetzt kann ich mit einem Lächeln einschlafen. Ich habe nur mitbekommen, dass sie über den Labour Cup gesprochen hatten, aber noch gar nicht, dass das jetzt bestätigt wurde. Aber das ist eine gute Nachricht.
Es war wirklich lustig. Es war auch wirklich episch. Rafael Nadal hat auf Instagram so eine Story gepostet. Du kennst bestimmt auch, die Arena in London ist so ganz dunkel und es scheint so ein Scheinwerfer halt auf den Tennisplatz. Also dieses klassische Bild. Und dann schreibt da Roger Federer, are you ready? Und Roger Federer repostet das und schreibt dann drunter, yes I am. Und dann Hashtag Fedal coming. Also es war nicht schlecht von den beiden. Hätte ich ihnen so auch nicht zugetraut. Ich bin hyped. Ja. Ich freue mich auf nächstes Jahr.
Ja, sehr, sehr schön. Da London ist ja auch nicht weit weg. Da kriegt man es auf jeden Fall dann auch mit. Vielleicht schwappt die Stimmung auch hier nach Deutschland rüber.
Stell dir mal vor, wie geil das wäre.
Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen, aber ich wollte den Tag nicht oder den Abend loben. Ich würde das eher dann so betonen oder beziehungsweise andeuten, wenn wir auf dem Weg sind, die Karten zu bekommen. Nicht, wenn wir jetzt aktiv darüber sprechen. Die kommen ja nicht angeflogen. Aber es ist ja richtig, richtig geil. Ich sag's dir, wie es ist da. Oh, Gänsehaut. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Also wenn ihr da draußen seid und irgendeine Möglichkeit habt, Karten zu bekommen, wir zahlen deutlich über dem Marktwert. Glaubt mir. Also wir haben wirklich nichts zu verlieren.
Jonas, es ist auch so, ich habe hier ein Haus zu verkaufen, ich habe ein Auto zu verkaufen, ich kann ganz viel Geld locker machen.
Jonas, wie steht es mit deiner Organspendefreudigkeit? Gibt es da irgendwelche Grenzen?
Man braucht nur eine Niere.
Ja, das sage ich mir auch ab und zu, wenn ich was Gutes sehe. Man braucht nur eine Niere, aber gut. Naja, bevor wir jetzt uns an Jonas Niere zu schaffen machen und ihn zum Einnierer machen. Oh Gott, war der schlecht. Leute, den streichen wir raus aus dem Skript. Müssen wir uns trotzdem nochmal jetzt dem Fußball widmen. Sonst sind wir jetzt hier zu lange beim Tennissport und mir wird es im Nachhinein wieder vorgeworfen, dass wir zu lange über Tennis quatschen und zu wenig über Fußball. Was hast du, oder jetzt möchte ich es einfach an dich weitergeben, was hast du vom Fußball-Bundesliga-Wochenende mitbekommen? Was hat dir gefallen? Wir hatten ja schon vorhin drüber gesprochen, Dreisamstadion. Es wird jetzt geschlossen. Vielleicht hast du noch eine kleine Anekdote oder anderes zu Freiburger SC, zum Dreisamstadion. Hast du da noch irgendwelche News?
Ja, Dreisamstadion in Freiburg. Ich war leider selber nie da. Ich hätte gern mal ein Spiel dort gesehen. Soll wohl eins der Stadien sein, wo die Fans am nächsten an den Spielern dran sind, wo dadurch auch auf dem Platz die beste Stimmung herrscht. Es soll ein richtiger Hexenkessel sein. Das ganze Stadion heizt sich wohl auch sehr auf. Das heißt, in heißen Sommertagen im Mai, da wird auf dem Platz selber, also auf dem Spielfeld, teilweise Temperaturen von 40 bis sogar 50 Grad Celsius erreicht, weil es eben so ein Hexenkessel ist. Das Dreisamstadion hat, ich hatte so, ja, man hat es jetzt in der Berichterstattung mitgekriegt, auch so ein paar ganz interessante Kleinigkeiten. Zum einen hat es eine Ausnahmegenehmigung gebraucht, weil es das kürzeste Feld in der ganzen Bundesliga ist, also deutlich unter 100 Metern. Und das fand ich eigentlich besonders witzig, es ist auch das einzige Feld in einer deutschen Profiliga, das Steigung hat. Das heißt, ich glaube, eines ist es 1 Meter Steigung. Das heißt, eine Mannschaft spielt immer bergauf, eine bergrunter. Ändert das Ganze was am Spiel? Ich würde behaupten nicht, aber so ein lustiger Fakt, finde ich, ist es trotzdem am Rande. Um das Ganze vielleicht nochmal abzurunden, Freiburg gewinnt 3-0 gegen den FC Augsburg, spielt sehr souverän. Mit den 3 Toren von diesem Spieltag hat der SC Freiburg damit insgesamt 999 Tore im Dreisamstadion geschossen. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob da ein Tor mehr noch wichtig gewesen wäre.
Also, vielleicht spricht der Autist in mir, aber wenn ich diese Zahl lese, dann kriege ich schon so leichte Aggression, ich weiß nicht.
Vielleicht
aber
kann man ja nochmal ein Testspiel oder so da machen.
Du lässt die DJKler mal spielen, ein Testspiel gegen Freiburg und danach sind es an der 2000er Marke. Also von daher alles guter Dinge. Aber ganz interessant, ich dachte, du kommst jetzt raus und haust raus, keine Ahnung, Dreisamstadion, naja, cooles Stadion, fast so und so viele Leute, aber das waren ja wirklich interessante Fakten. Also das könnte doch wirklich, auch, jetzt mal ganz im Ernst, das könnte so ein bisschen für die Heimstärke der Freiburger stehen. Ja, die Bayern haben sich ja bekanntlich immer schwer gemacht bei Freiburg, aber auch die anderen großen Teams, dass es super heiß ist und das Spielfeld ein bisschen kürzer und die Steigung. Also für mich wären das jetzt nicht ausschlaggebende Sachen, aber wenn ich so ein Sportler bin, der 300 Tage im Jahr auf einem normalen Fußballplatz bei normalen Temperaturbedingungen, natürlich gewisse Schwankungen immer dabei, spielen würde und dann diesen einen Tag in diesem Stadion da jedes Jahr verbringen würde, dann würde ich auch erstmal natürlich mit den Bedingungen zu kämpfen haben und wahrscheinlich auch nicht die Leistung abliefern, die ich theoretisch möglich wäre abzuliefern. Aber das ist natürlich jetzt auch
nicht. Und auch mal, wenn wir an den Freiburger Fußball denken, dann ist das ja doch eher Konterfußball. Das heißt, sie stehen defensiv gut und spielen dann ganz schnell nach vorne. Wenn du dir überlegst, dass sie gerade sich gegen die spielstarken, gegen die sehr guten Mannschaften ja zu Hause auch immer recht gut schlagen. Es ist für mich schon wirklich ein Zusammenhang. Durch dieses kurze Spielfeld haben zum Beispiel der FC Bayern München natürlich auch viel weniger Platz, das Spiel breit zu machen. Es wird dann sehr eng im letzten Drittel. Die Defensive steht automatisch ein bisschen kompakter. Also ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass das Stadion durchaus auch mitverantwortlich ist für die Heimstärke vom SC Freiburg.
Und denkst du, wenn sie dann gegen den, also quasi mit dem, also Berg und runter spielen, dass sie dann entsprechend auch den Konter fahren?
Richtig, weil da sind sie schneller.
Mit der Geschwindigkeit des Berg runter, und der Ball rollt ja auch weiter, weil du schießt ihn ja Berg runter.
Vielleicht, und der rollt jetzt dann kommt eine ganz wilde These, hat Antonio Rüdiger auch deshalb so ein schlechtes Base-Rating in FIFA, weil er diesen Geschwindigkeitsrekord in Freiburg bergrunter aufgestellt hat.
Das kann natürlich sein. Bergrunter mit ganz viel Mitwind, ja. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Und er musste dann nochmal berghoch rennen und war da 10 km/h langsamer.
Das ist herrlich. Also wirklich, also das habe ich auch wirklich, also hat sich das vorgestellt. Der Ball bleibt so kurz vorm Tor liegen, so ein langer Ball. Und dann kommt halt noch die Steigung und er rollt so ganz langsam rein. Und ihr denkt so, das kann jetzt nicht sein. Da pumpen sie Milliarden in dieses Geschäft Fußball und dann spielt dann ein Verein, der einen schrägen Platz hat. Aber gut, sei es wie es sei. Den Freiburgern sei auf jeden Fall der Sieg gegen Augsburg gegönnt. Augsburg auch in meinen Augen, auch die Saison, klar, sie stehen nicht schlecht in der Tabelle. Aber also haben eigentlich eine ganz gute Startelf, haben ja auch ganz gute Spielertypen. Caligiuri, gut, Udokai jetzt angeschlagen, aber auch deutsche Nationalspieler laufen auch so ein bisschen den also meinen persönlichen Erwartungen ein bisschen hinterher, dachte ich. Die werden sich da etwas besser präsentieren, aber wir sind immer noch ganz, ganz jung in der Saison. Jetzt, oder möchtest du noch was sagen zu Augsburg?
Nee, Freiburg-Augsburg haben wir den Geschütz abgehakt.
Vielleicht wollen wir ganz kurz chronologisch noch vorgehen, um den Spieltag gleich zu beleuchten. Wir hatten noch Fürth gegen Bayern, das war am Freitag, den 24. 3-1 Bayern, für mich eine klare Geschichte, unnötiges Foul von Pavard mit der roten Karte, hat mich total geärgert, bin ich ganz ehrlich, sag's dir, wie es ist. Ich habe den Jungen aufgestellt bei Kickbase, er hat eine rote Karte kassiert, sinkt nur noch im Marktwert, weg damit. Dann Leipzig gegen Hertha, da werden wir, glaube ich, gleich kurz nochmal zu sprechen kommen, mit einem 6-0 für die Leipziger. Frankfurt gegen Köln, also hier auch Derby-Atmosphäre, 1-1 ging das Ganze aus. Leverkusen gegen Mainz, 1-0 Leverkusen. Leverkusen durch das Tor von Florian Wirtz, der übrigens, by the way, jetzt der jüngste Spieler ist nach oder sogar vor Lukas Podolski, der in seinem Alter 10 Tore in der Bundesliga markiert. Leverkusen jetzt auch auf Platz 2, also erster Bayern-Verfolger. Und dann haben wir noch Union gegen Bielefeld, das 1-0 für Union ausging. Auch hier kleiner Schreckmoment. Und zwar hat sich da, ich glaube, Baumgartlinger oder so, ich weiß gar nicht mehr, von der Union. Baumgartl, ja. Baumgartlinger spielt nicht bei Union. Ich glaube, Baumgartl, genau, hat sich verletzt am Kopf, war kurz bewusstlos, aber anscheinend jetzt auch wieder auf dem Weg der Besserung, also nicht allzu schwer erwischt. Hoffenheim gegen Wolfsburg hatten wir noch. Hier 3-1 für Hoffenheim. Ein kleines Ausrufezeichen.
Auf jeden Fall.
Kann Wolfsburg hier die starke Saison bestätigen, hast du so schön geschrieben. Können sie nicht, das ist klar. Und Gladbach gegen Dortmund, da hatten wir auch letzten Podcast noch kurz drüber gesprochen. Kann sich die Borussia aus Gladbach aus der Krise rausschießen? Ja, können sie durch das Tor von Zakaria und eben diesem 1-0-Erfolg sind sie wieder oder haben sie wieder ein bisschen zum Mittelfeld aufgeschlossen in der Tabelle. Wollen wir auch hier kurz chronologisch vorgehen. Leipzig-Hertha bestätigt so ein bisschen den Trend, den wir auch prognostiziert hatten mit der Hertha. In meinen Augen gerade echt nicht konkurrenzfähig, zumindest nicht gegen die großen Vereine.
Auf keinen Fall.
Ich hoffe mal, dass sie sich irgendwie im Mittelfeld fangen, gegen kleinere Vereine wieder ein bisschen punkten. Aber
gut, ich meine, gegen die Hertha, Bochum, die man sehen und will. Fürth hat die Hertha ja gepunktet, aber genau. Trotzdem 6-0, gerade auch gegen dieses Leipzig, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also Leipzig ist ja in keiner Weise mit der Mannschaft zu vergleichen, die sie die letzten Jahre dargestellt haben. 6-0 gegen diese Leipziger Mannschaft ist ein Armutszeugnis, bestätigt aber auch so ein bisschen einfach die schlechte Saison der Hertha, die schlechte Leistung. Da denke ich, muss auf jeden Fall mehr kommen, um den Big City Club Ansprüchen gerecht zu werden. Auf der anderen Seite Leipzig, finde ich, mit einer sehr guten Leistung. So ein bisschen auch wieder die Rückkehr zum Rangnick-Fußball. Sie gehen wieder weg vom Ballbesitz, wieder mehr schnell direkt in die Spitze. Und da ist auch eine sehr interessante Personalie mit verbunden. Und die würde ich gerne mit dir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ansprechen, bis diskutieren. Und zwar hat da gegen Hertha im Sturm nicht der Neuzugang, der 24-Millionen-Neuzugang André Silva gespielt. Letzte Saison für Frankfurt immerhin 28 Tore gemacht, sondern Yusuf Paulsen. Also wirklich ein Urgewächs von Leipzig. Ich glaube, der ist ja schon seit der dritten Liga bei denen. Vielleicht seit der dritten auf jeden Fall.
Ja, ist seit der dritten Liga bei denen und hat zwei Ausstiege mitgemacht.
Genau, der kam zurück in den Sturm und es lief sofort. Was denkst du? Denkst du einfach, Paulsen passt besser ins System Leipzig? Was ist mit André Silva los? Und vor allem, denkst du, es könnte André Silva jetzt auch so ein bisschen in die Krise treiben? Weil ich glaube, es ist sicherlich nicht so einfach für ihn, dann für Paulsen auf die Bank gesetzt zu werden.
Ja, schwierig. Paulsen ist ja jetzt erst im Laufe der Saison wieder fit geworden, war ja vorher verletzt, hat sich jetzt ein bisschen zurückgekämpft. Ich habe ihm persönlich eigentlich keinen Startplatz ausgerechnet. Aber wie du schon sagst, Silva so ein bisschen in der Krise, noch kein Tor gemacht. Ich glaube, eins aufgelegt. Ich finde, er passt eigentlich, so wie ich jetzt zumindest die Spiele verfolgt habe, ganz gut in dieses System von RB Leipzig. Wenn sie eben dieses altbewährte System spielen, das sich jetzt unter Nagelsmann eher etabliert hatte, mit dem, sagen wir mal, Besitzfußball und eben diesen schnellen Pässen in die Tiefe, aber eben nicht den Konterfußball, wie wir es jetzt kennengelernt oder wie du schon angesprochen hast, unter Rangnick und jetzt eben wieder unter Marc, der ja auch damals Co-Trainer bei Rangnick war, der sich da bestimmt auch entsprechend inspirieren lassen hat mit den ganz langen Bällen in die Tiefe, wo entsprechende Sprintständigkeit auch Voraussetzung ist. Deswegen, also ich glaube, in dieses vorherige Konzept hat Silva gut reingepasst. In dieses wirklich auch sprintbasierte Konzept ist, finde ich, Silva nicht schnell genug und er hat einfach seine Qualitäten woanders. Er hat seine Qualitäten in dieser Box, wo er sich sehr flink durchsetzen kann, auch sehr trickreich durchsetzen kann und er hat auch ein sehr gutes Auge auch für den Mitspieler und natürlich einen fantastischen Abschluss, wie wir es letzte Saison kennengelernt haben, sowohl mit Kopf als auch mit Fuß ist der Mann sehr, sehr, sehr stark. Er hat erstens Ladehemmung, zweitens ist er jetzt nicht mehr in diesem System drinne. Das sind für mich schon so Indikatoren dafür, dass es sein könnte, dass er jetzt langsam aber sicher eine kleine Krise schlittert, dass ich aber auch glaube, wenn er entsprechend vom Team aufgefangen wird, wenn das nicht zu hoch bewertet wird, wenn man da jetzt nicht gleich überall ausbrechen lässt, naja, Silva in der Krise, Silva trifft nicht, Silva hier, Silva da, Erwartungen sind da und er spielt da. Das war jetzt ganz viel da, aber am Ende des Tages glaube ich, er kann auch ganz schnell wieder aus der Krise rauskommen. Er braucht einfach mal einen Spieltag, wo er 2-3 Mal trifft. Jetzt hat er das Pech, dass er bei Hertha eben sehr spät erst eingewechselt wurde. Für mich wäre das nämlich so ein Spieltag gewesen, wo er 2-3 Treffer hätte markieren können, hätte er von Anfang an gespielt. Das denke ich jetzt persönlich, weil da hat einfach das Konstrukt auch dahinter immer.
Ja, aber auch da, er ist ja eingewechselt worden und am Ende bricht die Hertha auseinander. Aber da trifft eben nicht ein André Silva dann zum 5-0, zum 6-0, sondern es trifft ein Christopher Nkunku und ein Amadou Haidara.
Ja.
Und natürlich kann es auch Pech sein, aber trotzdem sage ich, lass einen Lewandowski reinkommen, der macht halt noch einen.
Ja, klar. Gut, Lewandowski und Silva, ich glaube, das sind dann doch auch nochmal Welten.
Ja, wobei es ist letzte Saison die 1 und 2 der Torschützenliste. Und ja, ich sag's mal so,
die eins mit halt 28, mit 40 plus und der andere mit 28, aber ja, du hast recht.
Mit 28 Toren wirst du aus 50 Jahren Bundesliga gefühlt 40 Mal Torschützenkönig. Ja. Das muss man ja, die Saison von Lewandowski war außergewöhnlich, das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten.
Genau, absolut. Aber wie gesagt, dann sind es trotzdem Welten, aber weil Lewandowski wirklich ein Außerirdischer ist in dem Kontext, darf man eigentlich mehr erwarten von Silva. Ja, sehr, sehr schwierig. Wie siehst du das?
Das hast du mir jetzt sehr spontan rübergepasst.
Ja, ich habe jetzt das war knackig aus der Hüfte.
Gekonnt, mit links am Ball vorbeigetreten. aber ich sehe es prinzipiell genauso wie du. Ich glaube einfach, im System Leipzig funktioniert Yusuf Paulsen besser als ein André Silva. Was mich vor allem beeindruckt hat, ist, wie teamdienlich Paulsen spielt. Also er lässt auch Bälle einfach durch. Er geht einfach in die Tiefe und dadurch eröffnen sich für die angesprochenen Nkunku, Haidara, auch ein Dani Olmo, Dominik Szoboszlai, eröffnen sich dann die Räume hinter der Kette, die können ein bisschen anders an Strafraum, die können einfach mehr Fußball spielen. Paulsen stellt sich da komplett in den Dienst des Teams, macht einen Ball fest, lässt ihn wieder klatschen, geht wieder tief. Und ich glaube, das ist einfach für Leipzig sehr wichtig, das kommt ihrem Spiel ein bisschen mehr zugute. Und bei André Silva, es ist bei seiner Spielweise halt auch sehr undankbar. Er ist ein Spieler, der will den Ball, der braucht den Ball am Fuß und dann mal hat er den Lauf und mal kriegt er den Ball fünfmal an den Fuß und dreht sich und macht das Tor oder macht einen Kopfball und dann geht es halt mal fünf Spiele, wo es halt nicht ganz so klappt. Und weißt du, fünf Spiele klappt es, dann ist er der Held, fünf Spiele klappt es nicht, es ist die Krise. Das ist bei ihm halt immer schwierig. Das ist beim Yusuf Paulsen einfacher. Der hat vielleicht nicht diese ganz großen Highs, aber man weiß, was man von ihm kriegt und das kriegt man jedes Spiel. Und das ist einfach dieses sehr teamdienliche Spiel, was in das System Leipzig passt. Deshalb muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Sollte es jetzt immer weiter in dieses alte Rangnick-System, nenne ich es jetzt einfach mal, gehen, dann sehe ich es für Silva schwierig, weil er da vielleicht auch einfach nicht die Schnelligkeit mitbringt. Nichtsdestotrotz ist André Silva ein super Fußballer, ein super Stürmer, der sicherlich auch die Fähigkeiten hat, sich seinen Platz im Leipziger Kader zu erkämpfen. Und vielleicht passt man dann das System ja auch wieder so ein bisschen auf ihn an.
Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Da will ich gar nicht groß was hinzufügen. Da kann ich eigentlich auch gar nicht groß hinzufügen. Leipzig auf jeden Fall wieder auf, sagen wir mal, Bayern-Jagd, wieder ein bisschen aufgeschlossen, während eben die Hertha weiter so ein bisschen nach der Form sucht. Das Team ist ja eigentlich da, die Qualität im Team ist da, aber irgendwie schafft es auch Paul Dardai nicht, es wirklich aufs Feld zu bringen und eben diese Qualität aus dem Team rauszuholen. Auch er ist stark angezählt, wobei er sich ja auch selbst nicht zu wichtig nimmt. Das finde ich auch immer sehr sympathisch. Er kommuniziert ja ganz offen. Leute, momentan, ich bin scheinbar nicht der richtige Trainer für diese Hertha. Aber es gibt halt auch momentan niemand anderen, der sich, sagen wir mal, auch imstande fühlt oder wo die Hertha auch nicht sieht, dass er entsprechend diese Qualität rausholen kann aus der Mannschaft. Das ist vielleicht auch dieses kleine Problem, was die Hertha momentan hat, dass da auch niemand hinten dran steht, der eventuell irgendwie in die Bresche springen kann und da dem Team vielleicht auch neuen oder frische Energie einimpfen kann. Hoffenheim gegen Wolfsburg, ganz kurz. Wir hatten die Wolfsburger ja letzten Podcast noch stark gelobt, haben sich toll präsentiert, die ersten paar Spieltage. Jetzt langsam, oder was heißt langsam, kam der erste Tiefschlag so ein bisschen gegen die Hoffenheimer, gegen die sind schon sehr viele große Teams gestolpert. Dortmund selbst ja auch beinahe schon am dritten Spieltag, konnten sich gerade noch so durch Haaland da vom Unentschieden trennen. Jetzt die Wolfsburger, was sollen wir jetzt davon halten? Was hältst du davon? Würdest du das jetzt arg wichten, diese Niederlage? Oder würdest du sagen, gut, Kopf hoch, weiter geht's, Jungs, das System bis davor hat gestimmt, warum jetzt wegen einer Niederlage was ändern?
Ich finde, man hat einfach die Schwäche des Wolfsburger Systems gesehen. Wolfsburgs Spielidee basiert darauf, sie stehen hinten brutal sicher und nach vorne schaffen sie es irgendwie mal einen reinzuwirken. Ob das jetzt ein Kopfball von Weghorst ist oder ob es irgendwie nach einem Freistoß, nach einer Ecke, nach einem Standard ist, aber Wolfsburg hat kein kreatives, gutes Offensivspiel in diesem Sinne. Sie schaffen es, irgendwie ein Tor zu machen, manchmal auch zwei, aber das war es dann auch. Und sie leben eigentlich von ihrer kompakten Defensive, die ja, das muss man auch sagen, sehr gut ist. Und auch wenn man auf die Aufstellung schaut, spielt Wolfsburg ja eigentlich standardmäßig mit einer Fünferkette, vielleicht sogar mit einer Sechserkette, weil wir haben die Viererkette, meistens Mbabu, Roussillon, dann Lacroix und John Anthony Brooks in der Innenverteidigung. Und dann spielt ein Riedle Baku, der ja aber eigentlich auch Außenverteidiger spielt, rechtes Mittelfeld. Und Janik Gerhard, der linke Verteidiger, ist linkes Mittelfeld. Also auch da die Ausrichtung ja schon eher defensiv. Und ich finde, gegen Hoffenheim hat man einfach genau das gemerkt. Hoffenheim hat super gemacht, schießt 3 Tore und dann fällt den Wolfsburgern einfach nichts ein. Da kam mir zu wenig nach vorne, aber sie haben halt auch nicht das Spielermaterial, um da wirklich Kreativität nach vorne zu entwickeln. Einfach so für mich so ein grundsätzliches Problem, vielleicht der Spielidee, vielleicht des Kaders. Und das ist, denke ich, auch der Grund, wieso es für Wolfsburg am Ende dann vielleicht doch nicht für ganz oben reicht. Ich denke, sie werden sehr solide nach Europa kommen, aber es fehlt für mich einfach dieses kreative Element im Offensivspiel.
Ja, und auch bezeichnend dafür in meinen Augen so ein bisschen diese Suche nach einem gescheiten Zehner, wenn man das so formulieren darf.
Definitiv.
Mit Maximilian Philipp haben sie da jemanden, der zeitlang da gespielt hat, der aber wirklich gar nicht performt hat in dem Konstrukt, in meinen Augen, auch in den Augen von jeglicher.
Der ja auch, wenn man ehrlich ist, kein Champions League-Niveau ist.
Genau, und vor allem auch nicht als Zehner, wenn überhaupt vielleicht als, sagen wir mal, Flügelspieler im Notfall in meinen Augen, weil er halt schon relativ flott ist auf den Beinen, aber jetzt nicht das Auge hat. Und also ich denke da auch immer, ich bin natürlich dann auch so ein bisschen hier Zehner, naja, nicht nur Messi, sondern vielleicht auch so andere Charaktere.
Ja, aber du musst dir auch mal überlegen, allein was Bruno für Zehner Wolfsburg hatte. Kevin De Bruyne, ja, Diego, also ja, da waren ja durchaus
da waren schon einige starke Zehner dabei und das ist dann auf jeden Fall nicht. Und Luca Waldschmidt wurde ja jetzt auch in dieser Rolle so ein bisschen geprüft und muss auch sagen, also ein gutes Spiel hat er jetzt, aber auch ein schlechtes Spiel. Jetzt wurde er auch erst wieder eingewechselt, also wechselt sich auch so ein bisschen ab und er ist ja eigentlich auch nicht der klassische Zehner.
Nee. Luca Waldschmidt ja eigentlich eher so Stürmer, Mittelstürmer, hängende Spitze
sich auch und nicht als Spielmacher zumindest. Nee. Und das ist halt auch dann super schwer, weil in meinen Augen ist auch Spielmacher so eine Position, da muss man schon noch mehr als ein guter Fußballer sein, da muss man eigentlich der perfekte Fußballer sein, um echt ein guter Zehner zu sein, weil du musst sowohl gut am Fuß sein, als auch eben offensiv und auch defensiv schon mitarbeiten. Du musst schon sehr, sehr viel können.
Und ich sag mal, was du dir von einem Zehner erhoffst, ist ja, dass er, wie du sagst, das Spiel gut liest, eine gute Übersicht hat und vor allem eben kluge Pässe spielt und seine Mitspieler in Szene setzt. Und nichts gegen Luca Waldschmidt, aber er ist halt Stürmer und sein erster Instinkt ist, selber aufs Tor zu gehen. Und allein das widerspricht schon so ein bisschen meinem Bild von einem Spielmacher.
Ja, auf jeden Fall. Und damit ist in meinen Augen auch Wolfsburg so ein bisschen gehandicapt, dadurch, dass sie eben da nicht einen, sagen wir mal, einen Mann haben, der einer Klasse nicht jetzt unbedingt wie Kevin De Bruyne entspricht, aber eben daran reicht zumindest. Und den haben sie eben nicht. Also auch in meinen Augen einen Jude Bellingham oder so, der zwar noch jung ist, der könnte aber locker einen besseren Job machen als jeder andere Zehner, den Wolfsburg.
Florian Wirtz ist ja auch so einer.
Florian Wirtz, auch wahnsinniges Talent, habe ich ja auch schon gesagt. Wahnsinnig guter Spieler für sein junges Alter. Schon sehr, sehr reif. Ähnelt so ein bisschen Kai Havertz in meinen Augen, auch von den Spielanlagen. Auch mit der Torgefährlichkeit, die hatte Kai Havertz ja auch deutlich stärker noch ausgeprägt in Leverkusen, in Chelsea jetzt nicht mehr so extrem. Also muss man mal schauen. Ich denke mal, das ist auch so ein Knackpunkt, eine rote Stelle in der Wolfsburger Kaderplanung. Ich denke, da sind wir jetzt nicht die Experten, die das zum ersten Mal ausmachen. Da gibt es wahrscheinlich schon genügend in den ganzen Abteilungen, die sagen, Leute, da müssen wir jemand Besseres an den Mann bringen, jemand Besseres irgendwie verpflichten. Ja, dann hatten wir noch, das habe ich ja auch schon bereits erwähnt, noch das Borussia-Duell, die Borussia aus Gladbach gegen die Borussia aus Dortmund. Ich war ja wirklich überrascht, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ich habe das Spiel leider gar nicht verfolgt. Also bei allen anderen habe ich eigentlich die Zusammenfassung geschaut, außer bei Union und eben bei Gladbach. Wie du das Spiel wahrgenommen hast, findest du, Dortmund ohne Haaland ist wirklich Dortmund ohne Haaland oder ist Dortmund ohne Haaland Dortmund, wie man es halt eben kennt? Also schwierig. Macht Haaland wirklich den Unterschied aus? Ist Haaland der Unterschiedsspieler für die Dortmunder, ja oder nein?
Haaland ist definitiv ein Unterschiedsspieler, aber nicht nur bei Dortmund, sondern bei jedem Verein. Das muss man ja auch klar sagen. Was dazu kommt, dass ja nicht nur Haaland gefehlt hat, sondern auch Marco Reus, der diese Saison, finde ich, auch eine super wichtige Rolle im Dortmunder System spielt. Jetzt ja nicht mehr auf dem Flügel zu Hause, sondern in der eben angesprochenen Position als Zehner, als Spielmacher. Und da blüht Reus nochmal richtig auf, kriegt so ein bisschen den zweiten Frühling seiner Karriere oder vielleicht auch den dritten, vierten. Und einfach diese Kombination Reus-Haaland, die so wichtig war für Dortmund, die hat jetzt gefehlt und damit ist so ein bisschen die ganze Offensividee abhanden gekommen. Das Spiel, um ehrlich zu sein, war sehr langweilig. Es waren eigentlich kaum Chancen auf beiden Seiten. Gladbach macht das Tor, gewinnt 1-0. ist für Gladbach definitiv emotional ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Hat Gladbach jetzt so überragend gespielt? Nein. War Dortmund unglaublich schlecht? Eigentlich auch nicht. Aber Haaland, Reus haben halt gefehlt, um den Unterschied für Dortmund zu machen, sagen wir es mal so.
Und damit hat sich auch Gladbach, also die Borussia aus Gladbach, auch so ein bisschen jetzt aus der Krise rausgeschossen? Oder würdest du den Sieg jetzt nicht überbewerten, weil entsprechend die Namen so ein bisschen gefehlt haben bei den Dortmundern?
So würde ich es, ja.
Ja, war schon provokativ gestellt, das ist mir bewusst. Also ich mache das ja schon mit einem gewissen Hintergedanken.
Man muss dazu sagen, bei Dortmund fehlt Haaland und Reus. In der 40. Minute fliegt Moda Hut mit Gelb-Rot vom Platz. Und danach schafft Gladbach es nicht mehr, noch ein Tor zu machen, überzeugt auch nicht gegen 10 Dortmunder. So richtig der Befreiungsschlag war es nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Sieg gegen Borussia Dortmund. Es sind 3 Punkte, die sehr wichtig für sie sind. Sie sind aus dem Tabellenkeller raus. Sie sind jetzt, glaube ich, auf dem 11. Platz. Also wirklich im guten Mittelfeld, sicher vorm Abstieg. Jetzt, denke ich, ist es zumindest eine gute Grundlage für die nächsten Spiele, um wieder den Trend nach oben fortzusetzen. Aber nochmal, ja, wirklich beeindruckend war das von Gladbach nicht. Und gerade gegen 10 Dortmunder kann man sich da oder muss man sich da auch mehr erwarten.
Genau, und der Ersatzmann des verletzten oder immer noch angeschlagenen Erling Haaland war ja Daniel Malen, den wir auch kennen, der ja auch diese Saison frisch nach Borussia Dortmund gewechselt ist. Und eben dieser Daniel Malen, der hat ja jetzt getroffen gestern beim gestrigen Sieg gegen Sporting Lissabon. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen in der Champions League, also Dortmund hier mit einem 1-0 Triumph, also es geht dann doch auch ohne Erling Haaland und auch ohne mit Marco Reus aber wieder, das muss ich natürlich auch dazu erwähnen, also das heißt, Haaland natürlich immer, wie du schon sagst, wichtiger Bestandteil der Dortmunder, jedes Team, wo er spielen würde, wenn er wechseln sollte, aber es gibt auch noch die, sagen wir mal, zweite, in Anführungszeichen, zweite Garde, die da auch treffsicher sich zeigt.
Genau, du sprichst die Champions League jetzt gerade schon an, ich denke, wir können einfach mal die Ergebnisse durchgehen. Genau. Sascha Doncic gegen Inter Mailand trennen sich 0-0, Ajax Amsterdam schlägt Beşiktaş Istanbul mit 2-0, Real Madrid, wie vorhin schon erwähnt, verliert 1-2 gegen Sheriff Tiraspol. Der AC Mailand, so rum, verliert in einem sehr dramatischen Spiel durch einen Elfmeter kurz vor Schluss von Luis Suarez mit 1-2, durchaus umstrittener Elfmeter. Borussia Dortmund 1-0 gegen Sporting Lissabon durch Daniel Malen. PSG schlägt Manchester City mit 2-0. Lionel Messi mit seinem 7. Tor im 7. Spiel gegen die Citizens. Liverpool gewinnt 5-1 gegen den FC Porto. Denke ich, ist mal ein Ausrufezeichen. RB Leipzig, noch so gelobt für ihre Leistung gegen die Hertha, lässt kein gutes Ergebnis folgen und verliert mit 1-2 gegen Brügge. Heute Abend live, wir nehmen am Mittwoch auf, Atlanta Bergamo schlägt die Young Boys Bern mit 1-0. Bei Zenit St. Petersburg gegen Malmö steht es im Moment 4-0 für St. Petersburg. Wir sind in der 90. plus 6, also da wird sich vermutlich auch nicht viel ändern.
Wurde gerade abgepfiffen.
Wurde abgepfiffen sogar, umso besser. Heute Abend dann noch Wolfsburg gegen Sevilla, Bayern gegen Kiew, Salzburg gegen Lille, Juventus gegen Chelsea, da freue ich mich drauf, das werde ich mir definitiv angucken. Benfica Lissabon gegen den FC Barcelona und Manchester United mit Cristiano Ronaldo gegen Villarreal.
Also noch sehr, sehr interessante Partien gerade heute. Wir sind auch sehr, sehr pünktlich, also 21 Uhr. Da kommen die, ja, für uns wahrscheinlich eher spannenderen Partien, bei aller Liebe zu Atalanta gegen die Young Boys Bern. Das Spiel hätte ich mir, glaube ich, so oder so nicht reinziehen können. Mal schauen, wie Atalanta sich schlägt. Das ist für mich auch so immer die Frage der Fragen, weil für mich immer Champions League mit Atalanta spannender als ohne Atalanta. Die haben da teilweise echt, also die haben einfach noch Charaktere, muss man wirklich sagen.
Und nicht da spielt nur Robin ja auch der neue Podolski.
Der neue Podolski, ja, das ist für mich ein Charakter. Das macht einfach auch noch Spaß, auch oft. Also neben dem Platz ist es einfach ein sympathischer Dude. Über Robin Gosens vielleicht das ein oder andere Mal mehr. Da habe ich auch letztens erst ein ganz, ganz langes Interview gelesen. Also sehr, sehr interessanter Type. Ja, die Ergebnisse, wir hatten es jetzt kurz zusammengefasst, oder du hattest es kurz zusammengefasst. Für mich so ein bisschen, wir müssen uns ja ein bisschen kürzer halten, ein bisschen problematisch. Die Gruppe D, Ja, jetzt haben wir hier plötzlich als Gruppenführer Sheriff Tiraspol. Hat ja niemand erwartet. Also wir müssen uns ja beinahe, also ich will ja nichts sagen, aber wir sind ganz, ganz schlechte Propheten, weil wir haben ja noch gesagt, oh Gott, die Gruppe Real Madrid, Inter, Schachtja und dann Sheriff. Und jetzt sieht's aus, Sheriff, Real Madrid, Inter und Schachtja. Und Inter schon, ja, ziemlich abgeschlagen mit einem Punkt. Mal schauen, natürlich ist aber jetzt die Gruppe deutlich spannender geworden durch den Sieg, sagen wir es mal so. Dann natürlich Leipzig gegen Brügge. Gruppe A, die Todesgruppe, hatten wir es ja schon, hier zusammen mit PSG und Man City. Unabhängig davon, dass jetzt PSG sich gegen Man City durchringen konnte, mit einem grandiosen Messi-Tor, wie ich fand, aber auch generell einem grandiosen Gianluigi Donnarumma, der wirklich sehr, sehr viel da hinten auch noch gehalten hat. Also war jetzt nicht wirklich nicht so, dass PSG in irgendeiner Form Man City dominiert hätte, sondern in meinen Augen hat sich das etwas am Torhüter festgemacht, dass Donnarumma wirklich einen Glanztag hatte und eben dann PSG vorne dann doch sehr nervenstark, setzen sich eben durch. Jetzt momentan Leipzig abgeschlagen auf dem letzten Rang ohne Punkte und mit einer -4 Punkte-Differenz, Tordifferenz.
Und man kann sagen, in der Gruppe auch fast schon ausgeschieden, würde
genau,
ich sagen.
Genau, also das ist fast schon das Ausscheiden sicher. Borussia Dortmund setzt sich jetzt durch. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Wir brauchen deutsche Teams eben auch mal weiter vorne für die Punkte eben in dieser Gesamtrangliste, dass wir da nicht eben unsere Startplätze verlieren in den europäischen Wettbewerben. Dortmund macht alles richtig, stehen momentan auf Platz 2. Hintendran kommt Beşiktaş mit 0 Punkten auf Platz 3. Also schon mal 2 Siege vor dem Drittplatzierten. Das dürfte eigentlich auch ein sicheres Ding jetzt sein. Milan gegen Atletico, vielleicht müsstest du da noch kurz was sagen zu dem umstrittenen Elfmeter. Ich habe es leider gar nicht mitbekommen. Ich sehe nur hier gerade rote Karte für hier schon in der, genau, in der 29. Minute, also sehr, sehr früh, also nachdem sie 1-0 geführt hatten. Vielleicht kannst du da kurz nochmal einen kurzen
Überblick
schaffen.
Es war, ich will nicht sagen klassisch italienisches Spiel, aber Mailand hat doch das Catenaccio wieder angerührt. Gehen in der 20. Minute durch ein sehr schönes Tor, Weitschuss von Rafael Leao in Führung mit 1-0. Dann eine gelb-rote Karte, wo ich sagen muss, schwierig. Also die erste gelbe Karte ist definitiv gelb. Einfach ein taktisches Foul im Mittelfeld. Die zweite gelbe Karte ist in meinen Augen ein Witz. Die wird noch nicht mal bei den Bambinis gepfiffen. Die Situation ist, der Atletico-Spieler nimmt einen Ball an. Kessier rückt von hinten auf und touchiert ihn wirklich, also wirklich minimal, hinten an der Hacke. Der Atletico-Spieler fällt noch nicht mal hin oder so. Dafür gibt es dann Gelb-Rot. Ganz schwierig, also kann man sich auch nochmal in der Zeitlupe angucken. Ist für mich auf keinen Fall eine gelb-rote Karte. Dann, wie gesagt, der AC Mailand zu 10, dann ist es immer schwierig, stellen sich viele hinten rein. Atletico drückt am Ende mit 22-7 Schüssen. Es bleibt aber lange beim 1-0 für Mailand. Antoine Griezmann trifft dann in der 84. Minute zum Ausgleich. Und dann kommt es in der Nachspielzeit nochmal zum großen Drama. Da ein Handspiel im Mailänder Strafraum, auch das wieder eine schwierige Entscheidung. Ich muss sagen, ich verstehe die Handregel auch nicht. In meinen Augen war es doch früher immer so, wenn du angeschossen wirst, dann kannst du nichts dafür. Jetzt heißt es irgendwo, die Intention muss da sein. Und ja, er bewegt seine Hand, aber er hat nun mal eine Hand. Also ja, kann man geben, muss man nicht in meinen Augen.
Ja.
Luis Suarez schwierig. Bleibt dann aber eiskalt, macht es ganz, ganz lässig. 90. plus 7, chippt ihn in die Mitte, guckt den Torwart aus und ja, feiert sich gebührend 2-1 Atletico. Es war ein sehr dramatisches Spiel mit sehr vielen kritischen Entscheidungen, aber fußballerisch jetzt auch nicht unbedingt der Leckerbissen.
Ja, aber wie du schon sagst, das ist man teilweise ja von den italienischen Mannschaften auch gewöhnt.
Ja, und auch Atletico ist jetzt ja nicht.
Stimmt, und natürlich Atletico auch für ihre Mauertaktiken berühmt und berüchtigt. Ich habe die Spiele immer gehasst, Atletico gegen die Bayern. Ich habe sie verflucht, diese Spanier rund um Diego Simeone, wie sie da wirklich diesen unattraktiven Fußball wirklich schaffen, auch zu sagen, ja, wir spielen jetzt 90 Minuten plus Fragezeichen. Super eklig. Spielen wir einfach durch. So, wir verderben dir, mir und den Fans den ganzen Abend. Hauptsache mal gewinnen, ja, so ungefähr. Also richtig dieses Anti-Fußball, was da teilweise rausgehauen wird, aber es sei ihnen ja alles gegönnt, haben sich ja wirklich zu einer Weltmannschaft auch gemausert und sie haben Antoine Griezmann im Kader, also sind schon genug gestraft, da muss ich jetzt nicht noch oben drauf hauen. Ja, vielleicht habe ich das auch gerade eben noch gemacht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, auch hier interessantes Ergebnis, auf jeden Fall spannendes Ergebnis, ist auch für beide Mannschaften oder vor allem für Atletico sehr wichtig gewesen, dass man hier mit einem Sieg rausgeht. Hatten ja den am ersten Spieltag unentschieden gespielt und haben jetzt wieder ein bisschen angeknüpft an Liverpool, die immer noch unangefochten auf Platz 1 stehen in der Gruppe mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Darauf folgt dann eben Atletico Madrid und AC Mailand immer noch ohne Sieg und damit auch sehr, sehr fragwürdig auf dem Weiterkommen eben als Gruppenletzter. Angesprochen Liverpool 5-1 gegen Porto. Ich denke mal, das ist ein Ergebnis, das wundert keinen. Sheriff Tiraspol, da haben wir schon drüber gesprochen. Das war das Sensationsergebnis am gestrigen Abend. Da sind bestimmt auch ganz viele Scheine geplatzt. Dann Paris Saint-Germain gegen Manchester City, wie schon angesprochen. Messi macht eine tolle Bude. Wahnsinn Spieler auch. Schön, dass wir den miterleben können. Zenit gegen Petersburg und Malmö. Das, glaube ich, besprechen wir dann erst beim nächsten Mal. Das sind dann jetzt schon die Ergebnisse aus dem vom heutigen Spieltag. Sind jetzt aber auch nicht die Ergebnisse, woran wir uns messen. Wir müssen ja auch immer schauen, dass wir auch nur das Wichtigste irgendwo abarbeiten. Ich denke mal, das wäre es dann auch schon für heute gewesen. War wie immer, also auch dafür, dass wir heute wirklich spontan und aus der Hüfte geschossen alles präsentiert haben, hat einfach Spaß gemacht. Kann man auch mal öfter machen. Vielleicht wird das sogar jetzt unser gängiges Modell. Mal schauen, werden uns wieder unsere Zuschauerzahlen uns anschauen und je nachdem, ob wir Einbrüche oder
drei Zuschauer
oder ein Steigen vermerken, dementsprechend werden wir dann reagieren und uns so einstellen, wie eben ihr das da draußen wollt. So viel zu heute, so viel zu diesem Sport, zu dieser Sportwoche. Es hat mich wie immer gefreut, Jona. War mir ein Fest. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag. Wir schauen spontan wieder oder hören uns wieder. Und Jona macht wie immer diese schöne Abmoderation, wo ich immer im Hintergrund sitze und einfach nur grinsen kann. Also macht's gut, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.
Felix, mach's gut, es war mir ein Fest, es war wirklich lustig heute mal ein bisschen lockerer, ein bisschen spontaner, aber ich denke auch nicht schlecht. Dementsprechend die Abmoderation heute auch ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, praktisch keine Vorbereitung existiert. Nichtsdestotrotz, ein paar Sachen habe ich natürlich doch auf dem Schirm. Und zwar, wir haben die UEFA Champions League, wir haben auch die Europa League jetzt heute Abend. Gut, das bringt euch nichts mehr, aber zumindest dann morgen die Europa League. Die DEL geht weiter, morgen Abend spielen die Adler und dann natürlich übers Wochenende verteilt, Freitag und Sonntag auch dort die weiteren Spieltage. Im Moment Red Bull München als souveräner Tabellenführer, gefolgt von den Adler Mannheim und den Grizzlies aus Wolfsburg in Berlin. Beim Deutschen Meister kriselt so ein bisschen. Sicherlich muss man da auch gespannt sein, wie die Eisbären sich weiterentwickeln. Aktuell zu Hause noch mit keinem Sieg, mit keinem Punkt, sicherlich auch hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Tennis geht jetzt so ein bisschen in die Winterpause. Da gibt es aktuell keine großen Sachen, auf die wir euch aufmerksam machen können. Aber am Wochenende, wie jedes Mal, steht natürlich die Bundesliga auf dem Programm, 7. Spieltag. Das kann man sich in der Sky-Konferenz oder abends, Samstagabend, die Sportschau in der Zusammenfassung. Ist, denke ich, ein Muss für jeden Sportfan. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Deezer, wie sie alle heißen. Erzählt einem Freund davon. Wir würden uns freuen, wenn unsere Zuschauerzahlen langsam steigen. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder bei GOAT, eurem Sportpodcast.